Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai. Unser heutiges Spiel ist so ein bisschen wie unser Podcast. Der Untertitel auf der Schachtel ist, Sie wollten das beste Team, doch man hat uns geschickt.
Hast du dir doch anders überlegt, nicht zu sagen, es ist ein Bombenspiel?
Nee, es geht um ein Bombenteam, sagen wir es mal so. Ja, ich meine, die meisten werden es erraten haben. Heute geht es um Bombusters und ist so ein bisschen Teil unserer Spiel des Jahres. Trilogie ist es, ne? Ich bin gerade am Überlegen, es ist eine Trilogie, die wir machen wollten.
Ja, genau. Wir hatten ja, also Sky Team war ja das erste vor 3 Jahren, vor 2 Jahren dann, ne Quatsch, letztes Jahr dann Bombusters.
Vor 2 Jahren Sky Team.
Sky Team war vor 2 Jahren, so rum, genau. Dann vor 3 Jahren Dorfromantik und letztes Jahr Bombusters, so rum.
Richtig. Ja, und wir haben das ja so ein bisschen vor uns hergeschoben und wir wollten jetzt nach der Messe, waren wir nicht in diesem allgemeinen Trubel drin, wo gefühlt jeder über das Spiel irgendwas gemacht hat. Danach haben wir so ein bisschen gedacht, ja, jetzt haben eigentlich alle drüber was gemacht, jetzt müssen wir eigentlich nicht noch was machen. Und irgendwann haben wir uns überlegt, ja, aber jetzt haben wir die Spiele einmal da, wir haben sie alle gespielt. Wäre eigentlich blöd, nicht irgendwie was drüber zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, wir nehmen es halt mal auf.
Es ist ja auch nach wie vor in vieler Munde, ne? Also man sieht das auch immer wieder, auch auf Social Media oder YouTube und Co. Ist ja wirklich ein beliebtes Spiel, kommen wir ja gleich in Fakten auch nochmal zu. Auch ja wirklich einen positiven Leumund. Von daher war ja uns auch wichtig, dass wir gerade so Spiele auch besprechen, dass wir mal so ein bisschen unseren Blickwinkel drauf geben.
Und wollen wir anfangen?
Legen wir los.
Die Fakten. Ja, wie schon gesagt, unser heutiges Spiel ist Bombusters. Das Genre ist ein kooperatives Deduktions- und Logikspiel. Man arbeitet zusammen als Bombenentschärfer und muss so die richtigen Kabelpaare finden, ohne die Bombe zur Explosion zu bringen. Das Erscheinungsjahr, das ist jetzt keine Überraschung, ist 2024 und zwar deutsche und englische Ausgabe. Ist zeitgleich rausgekommen, ne?
Ja.
Das war ja bei Sky Team anders. Da ist ja Sky Team auf Französisch, glaube ich, erst rausgekommen.
Richtig, genau, weil es ein kanadischer Publisher war.
Und ist dann eine Bombusters halt zum Spiel des Jahres 2025, also letztes Jahr geworden. Und es hat sich durchgesetzt in der Shortlist gegen Flip Seven und Krakel Orakel. Zu Krakel Orakel haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Zu Flip Seven nicht.
Wird es auch nicht geben, obwohl wir es ja in Essen 2025 ja auch vorgestellt bekommen haben.
Richtig. Und sogar ziemlich nett und auch, ja, gute Atmosphäre, aber irgendwie wird es dazu nichts geben, natürlich. Fun Fact, es ist eine Reimplementierung. Und das ist für mich so ein bisschen überraschend, wenn man sie bedenkt, ja, wie das durch die Decke geht und dass es ja auch Spiel des Jahres geworden ist. Aber es reimplementiert Bomb Squads von 2020.
Hast du dir das mal näher angeguckt?
Nee, gar nicht. Ich habe es tatsächlich als Überraschung in der Faktenliste gesehen, die du zusammengestellt hast.
Genau, und ich habe es mir gerade, als ich die Fakten rausgeschrieben hatte in Vorbereitung zur Folge, auch wirklich nochmal genauer angeguckt. Und es ist wirklich skurril, meiner Meinung nach, weil, also du musst mal, ich habe ja uns den Link auch bei uns auf dem Discord in die Fakten gehauen. Das ist wirklich 1:1 dasselbe Spiel.
Krass.
Also das sieht wirklich genauso aus und man spielt quasi auch missionsbasierten Bombensquad und muss halt Bomben entschärfen zusammen. Ist von einem, ich würde mal vermuten, japanischen Verlag, von Okatsu Brand. Keine Ahnung, habe ich vorher noch nie gehört, aber sieht auch auf den Bildern genauso aus. Also gibt nicht viel dazu. Von daher habe ich keine Ahnung, also wie das dann quasi dazu gekommen ist, dass man jetzt gesagt hat, okay, man reimplementiert das und auf einmal explodiert dieses Spiel. Deswegen habe ich das als Funfact reingenommen, weil ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, hä, das sieht wirklich 1:1 so aus.
Ja, ich schaue es mir auch gerade an. Das sieht echt so identisch aus. Und wenn man dann bedenkt, dass Bomb Squad nur eine 6,8 hat, ist das schon ganz schön krass.
Genau. Und deswegen wollte ich es unbedingt mit reinnehmen. Ja, also nicht nur eine 6,8, sondern auch 52 Bewertungen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das wirklich halt so ein Ding, was es halt wirklich nur in Japan oder so gab. Vielleicht, warte mal, ich gucke jetzt mal hier in den Sprachen. Tatsächlich, ne, es gibt nur eine Japanese Edition. Das heißt, es ist wahrscheinlich gar nicht in Europa. Es hat den Weg gar nicht nach Europa gefunden, wenn es halt nur eine japanische Edition gibt. Das heißt, es ist die einzige Sprache, die es auch gibt des Spiels.
Okay.
Und wahrscheinlich, keine Ahnung, war dann halt wahrscheinlich irgendwann mal jemand von Cocktail Games, das ist ja der Originalverlag von Bombusters, war in Japan zu Besuch oder so, hat da Urlaub gemacht und hat das Ding gefunden, hat gesagt, okay, das müssen wir nach Europa bringen oder so und modernisieren das so ein bisschen, oder? Ich kann es mir nicht anders erklären.
Interessante Geschichte. Man, das ist jetzt die große Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Lokalisierung und einer Reimplementierung, ne? Weil es sieht so ident, also so gleich aus für mich gerade jetzt auf den Bildern. Ich habe es natürlich nicht gespielt. Vielleicht spielt sich's anders, das kann natürlich sein, aber es sieht so ähnlich aus. Aber gut.
Also es liest sich von der Erklärung her, wie es funktioniert, 1:1 wie Bombusters. Ne? Also es gibt dieses Kommunikationslimit und so, und wie das alles so funktioniert, sprechen wir ja auch nochmal drüber, aber das ist schon, ich finde es einfach einen skurrilen Fakt über das Spiel. Deswegen habe ich es auch bei uns in die Fakten mit reingenommen, war mir irgendwie wichtig, da mal kurz drüber zu sprechen.
Ja, krass. Ja, und du hast erwähnt, Cocktail Games ist der Original-Publisher und der deutsche Lokalisierer ist Pegasus Spiele. Und mit dieser Lokalisierung haben sie ja dann auch mehr oder weniger das Spiel des Jahres gewonnen.
Genau, es gibt tatsächlich auch, das ist auch, finde ich auch irgendwie skurril, der nächste Fakt irgendwie, wo ich so dachte, hä? Weil es gibt tatsächlich auch mittlerweile 4 Editionen von Bombusters. Und die erste kam eben 2024 raus, die zweite dann 2025, die dritte ist dann quasi die mit der Spiel des Jahres nominieren Logo-Geschichte und die vierte ist dann die Spiel des Jahres Edition, die vierte Edition. Ja, das finde ich auch irgendwie auch interessant.
Sehr skurril. Vielleicht muss man da echt mal mit jemandem von Pegasus sprechen, der uns das erklärt. Vielleicht kommt es dazu ja mal. Falls wir mal ein Interview machen, können wir auf der Liste mal schreiben. Dann können wir darüber mal reden. Über die Geschichte von Bombusters. Die Spielerzahl, die ist angegeben mit 2 bis 5. Also es gibt keinen Solo-Modus. Macht auch nicht wirklich Sinn, weil man ja mehr oder weniger mit geheimem Wissen spielt. Von daher, ja, ich finde schon den Zweispieler-Modus, aber da kommen wir später dazu, grenzwertig.
Ja, genau. Ich hatte auch überlegt, ob ich das jetzt hier schon anspreche oder dann später, aber ich habe dann mich auch entschieden, es später anzusprechen. Aber ich hatte das nur auch mit einem Fragezeichen versehen bei uns auf dem Discord hier, wo ich die Fakten rausgeschrieben habe, weil ich mir auch irgendwie, also klar, ne, du sagst es eben schon, das funktioniert solo einfach nicht, aber trotzdem gibt es ja genügend Spiele, die auch irgendwie so eine Automa haben oder so, mit der du das vielleicht spielen kannst, aber das ist ja hier definitiv nicht so.
Nee. Die Spieldauer, die ist angegeben mit 30 Minuten. Und boah, das ist jetzt, also ich würde mal sagen, wenn man über die ganze Laufzeit des Spiels, über die ganzen Levelzeiten hinweg sich das anguckt, dann macht das schon Sinn. Die unteren Level, finde ich, gehen deutlich schneller und die oberen Level sind dann halt auch schon ein bisschen knackiger und dauern dann durchaus auch länger. Von daher denke ich, so im Schnitt 30 Minuten macht Sinn.
Ja, ich glaube, gerade am Anfang braucht man nicht so lang. Mal abgesehen davon, um erstmal reinzukommen, gerade am Anfang wahrscheinlich dann doch eher schon. Aber wenn man so mal so ein bisschen drin ist, so die ersten 20, 30 Level, glaube ich schon, dass man das auch in 20 Minuten hinkriegt. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass ja so eine Runde Bombusters auch in 2 Minuten vorbei sein kann, wenn du das falsche Kabel durchschneidest.
Das stimmt. Und ist uns auch passiert schon.
Ja, also, das stimmt.
Die Altersempfehlung, die ist 10 Jahre plus und Community sagt auch 10 plus. Und da verlasse ich mich immer so ein bisschen auf deine Einschätzung, weil ich es mir kaum vorstellen kann, aber so in meiner Vermutung würde ich sagen, dass es auch durchaus Sinn macht, weil so gerade dieses Überlegen, verdeckte Signale geben und so weiter, das stelle ich mir für ein kleineres Kind schon ein bisschen schwierig vor.
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch gesagt, 10 plus passt eigentlich wirklich ganz gut. Also jetzt mein Junior ist ja jetzt 7,5. Nee, auf keinen Fall. Das würde der noch nicht checken, glaube ich. Klar, mit ein bisschen Erklärung und so. Und sicherlich gibt es Kinder, die das auch schon mit 7, 8 spielen, weil einfach viel Spielerkinder und so gibt es ja genug. Aber ich glaube, 10 ist schon ein ganz guter Sweet Spot für das Spiel.
Mhm. Dann kommen wir zu den BGG-Wertungen. Erstmal die Komplexität, das BGG-Rating. Hier sind wir bei einer 2,0 von 5. Finde ich grundsätzlich okay. Vielleicht hätte man es noch ein Stückchen niedriger vielleicht stufen können, aber ich finde, so um die 2 rum ist es schon okay platziert.
Ist wahrscheinlich auch hier so ein bisschen der Punkt, dass später raus mit den späteren Szenarien es halt wahrscheinlich deutlich komplexer wird. auch hier ist halt wieder diese ständige Diskussion zwischen Komplexität und Schwierigkeit, muss man ja auch immer nochmal sagen. Ich muss sagen, ich war mir nicht so ganz sicher, weil der Einstieg ist natürlich schon auch ganz gut durch diese verschiedenen Tutorials, die es gibt. Da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber trotzdem ist es natürlich schon so, dass je länger man spielt und je weiter man in der Szenariozahl voranschreitet, es gibt ja insgesamt, korrigiere mich, 66, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, desto schwerer wird es halt auch und desto komplexer wird es, weil mehr Kniffe mit dazukommen.
Ja, ja. Dann sind wir beim Rating. Hier haben wir ziemlich krass eine 8,0 von 10 bei 13.000 Ratings. Gesamtplatz 99 und bei den Familienspielen Rang 12. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist Spiel des Jahres. Das hat wahrscheinlich auch geholfen, dabei diese Bewertungen zu bekommen. Und trotzdem finde ich es eine ganz schön krasse Ansage. Weil das Spiel an sich, wenn man sich überlegt, mit wem es in diesen Listen halt konkurriert, halt, man könnte sagen, durchaus seichterer Vertreter ist.
Das stimmt. Jetzt frage ich dich mal, challenging Frage, was denkst du, wo Sky Team steht bei Gesamtplatz und Familie?
Deutlich höher und deutlich verdienter. Sky Team, würde ich sagen, irgendwo Top 30, 40 vielleicht?
Gut getippt, ja. Platz 33.
33. Ja, gibt für mich einige Unterschiede, auf ein paar werde ich auch später noch eingehen, so in meinem Empfinden. Sprachen, unser ja relativ neuer Punkt noch, die verfügbaren Sprachen, das ist jetzt natürlich gemein, 18 Sprachen, es ist verfügbar in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und natürlich mal wieder Koreanisch.
Ja, ich habe jetzt nicht alle 18 Sprachen rausgeschrieben, wie ich schon mal öfters mal gemacht habe, weil ich so dachte, okay, dann sprengen wir wieder hier die Faktensektion. Aber ja,
aber die wichtigsten.
Ja, genau, die wichtigsten plus eben Koreanisch natürlich, weil das irgendwie so in den letzten Wochen immer irgendwie so die Sprache war, in der irgendwie gefühlt alle Spiele verfügbar sind.
Das ist echt Wahnsinn. Aber cool, also Korea scheint ein cooler Markt für Spiele zu sein, weil vieles von dem, was wir so haben und besprechen und gespielt haben, ist durchaus auf Koreanisch verfügbar. Wahrscheinlich müssen wir auch mal einfach einen Podcast-Ausflug nach Korea machen und da einfach mal uns durch die Spieleszene Koreas arbeiten. Dann haben wir als nächsten Punkt auf unserer Liste wie immer die Verfügbarkeit. Da hast du dich damit beschäftigt. Wie ist denn so die Verfügbarkeit?
Ja, nach wie vor gut. Ich denke, bei so gerade so Titeln, die halt Spiel des Jahres sind, die werden, ne, bei Pegasus jetzt Beispiel in dem Fall, die werden wahrscheinlich immer irgendwie auf Lager sein in den nächsten Jahren, gerade wenn das Ding halt das aktuelle Spiel des Jahres ja noch ist. Ja, von daher, Pegasus Shop werden wir ja verlinken, auch in der Folge, 35 Euro aktuell. Und man kriegt es tatsächlich auch, ich habe jetzt gerade extra 5 Minuten, bevor wir die Folge aufgenommen haben, nochmal geguckt, auf Kleinanzeigen auch immer wieder echt gut. Teilweise auch neu für 15 Euro.
Oh.
Also das finde ich schon echt, das finde ich wirklich einen coolen Preis. Das haben halt irgendwie wahrscheinlich Leute irgendwie mal gekauft und haben es nie gespielt und verkaufen es jetzt für einen wirklich günstigen Preis. Und das sind wirklich teilweise noch eingeschweißte Exemplare. Also da kann ich nur jeden einfach mal ermutigen, auch mal auf sowas wie Kleinanzeigen zu gucken, auch wenn es ja natürlich ein bisschen länger dauert. Und das ist wirklich teilweise mal für 15 Euro, auch jetzt mal für 14 Euro. Aber so für zwischen 15 und 20 Euro kriegt man es entweder sehr gut gebraucht oder eben teilweise auch ab und zu mal neu, was ich wirklich einen sehr guten Preis finde. Wir werden ja vielleicht später nochmal so ein bisschen auf das Preis-Leistungs-Verhältnis eingehen. Weil so 35 Euro, kann ich schon mal spoilern, finde ich recht teuer, so generell. Gerade wenn man es auch jetzt vergleicht mit sowas wie Sky Team, wo wir ja, glaube ich, bei 25 Euro waren oder 20 sogar nur jetzt aktuell.
Mhm.
Können wir ja dann später nochmal genauer drauf eingehen.
Ja, und machen ja manchmal diesen Hinweis, oder wenn es ein Rezensionsexemplar ist, machen wir den Hinweis Rezensionsexemplar. Bei Bombusters folgen wir einer schönen kleinen Tradition. Wenn das Spiel des Jahres ein kooperatives Spiel ist, dann kaufe ich es auf der Messe. Es ist also kein Rezensionsexemplar, sondern ich habe es auf der Messe, ja, glaube, also direkt bei Pegasus irgendwie für ein paar Euro Rabatt noch gekauft. Also irgendwas bei 32, 33 Euro oder sowas.
Ja, genau. Ja, und bei dem Thema Erweiterungen habe ich jetzt auch nochmal geguckt gerade. Es gibt zwar drei so, ja, so, ich nenne sie mal Mini-Erweiterungen, aber die gibt's alle nicht auf Deutsch. Die gibt's alle nur auf Französisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil der ursprüngliche Verlag, also Cocktail Games, die sind auch Franzosen oder vielleicht auch Kanadier, möchte ich jetzt gar nicht beschwören. Auf jeden Fall, die drei Erweiterungen gibt's nicht auf Deutsch und sind auch jetzt nicht, also kriegt man auch nicht. Und wie gesagt, glaube ich, auch nur auf Französisch aktuell.
Und unser letzter Punkt, den wir immer so abhandeln in den Fakten, ist der Spielaufbau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat es auch, wie viele andere Spiele, die wir schon erwähnt haben, echt eine gute Leistung. 2 bis 3 Minuten, relativ schnell aufgebaut, gibt keine langen Entscheidungen, Zusammenstellungen oder so weiter. Geht ruckzuck, Level raussuchen, aufbauen, fertig.
Artwork und Komponenten.
Und ich würde sagen, wir fangen auch mit diesem grundsätzlichen Artwork des Spiels und der Box und so weiter mal an. Es ist ein, ja, eigentlich ist es ganz niedlich gemacht. Es ist so ein, mich hat es so ein bisschen erinnert an Happy Tree Friends, nur in niedlich. Hat so ein bisschen, ja, ein bisschen ikonografische Comiczeichnungen oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich muss so richtig sagen, gecatcht hat es mich leider aber nicht. Also es wirkt nicht unniedlich, aber so richtig gekriegt hat es mich nicht. Wie sieht's denn bei dir da aus?
Ja, bei mir ich würde sogar wahrscheinlich noch eine Stufe weitergehen. Also das ist wahrscheinlich so eines der Spiele vom Artwork her, was für mich am schwächsten abschneidet. Hm. Weil es einfach, also wie du es gerade gesagt hast, ne, also mich zieht es halt gar nicht an und mich reizt es halt auch nicht mit diesem Comic. Ja, ich weiß nicht, also die Karten und alles so, diese Aufmachung und so. Das ist sicherlich auch hier wieder, ne, wie immer Geschmackssache. Auch das Box-Artwork und so. Mir gefällt es tatsächlich wirklich auch nicht. Und ja, weiß nicht. Also wie gesagt, so generell auch das Material, da werden wir ja gleich mal drauf, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Auch da punktet es bei mir halt nicht, leider nicht wirklich.
Ja, es ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen? Es wirkt so ein bisschen langweilig in meinen Augen. Weißt du, es gibt ja Comic-Sachen, die man dann sieht und dann haben die halt irgendwas Besonderes. Also wenn du einen Decent nimmst, was so ein bisschen dieses dreckigere Comic-hafte ist. Oder wenn du so lustig Comic-haft hast, wie du es zum Beispiel bei, wie heißt es, One-Hit Heroes, wo du dann so einen witzigen Aspekt mit drin hast und so. Und das versucht hier irgendwie nicht wirklich richtig witzig zu sein, nicht zu übertreiben, ist nicht quietschbunt, ist aber auch nicht ernsthaft oder düster oder sowas, sondern irgendwie so nichts von all dem in meinen Augen.
Ja, und das, also wenn ich es halt vergleiche mit den beiden Spielen des Jahres davor, Sky Team und auch Dorfromantik, die will ich halt bei mir im Schrank stehen haben, ne? Weil ich finde, die sehen super aus und das Artwork auch nicht nur auf der Box, sondern auch bei den Spielkomponenten super. Und hier ist wirklich genau das Gegenteil. Deswegen bin ich froh, dass du es gekauft hast und es bei dir steht.
Es steht übrigens auch quer. Also es steht nicht mit der Frontseite okay. Zu mir. Ja, aber dann können wir auch direkt auf diese Materialien eingehen. Du hast gesagt, es hat nicht gepunktet. Was hat denn nicht gepunktet bei dir?
Ja, auch hier mehr oder weniger durch die Bank weg fast alles, ne? Also ich muss sagen, es gibt ja diese, fangen wir mal vielleicht bei den Kabelhaltern an. Das ist ja da, wo du dann nach und nach deine Kabel draufstellst und so. Ja, und auch dann das in Kombination mit diesen Kabelmarkern. Das sind ja so Infomarker, 40 Stück, die du ja dann auf deinen Kabelhalter drauflegst, das funktioniert für mich halt gar nicht. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, du hast halt auch Wurstfinger und kriegst die Dinger da nicht richtig drauf. Aber das ist so oft bei mir dann irgendwie runtergefallen und war irgendwie ganz, ganz fiddelig, diese Dinger dann auch zu sortieren, immer wieder runter und nur zu nehmen und so. Also diese Kombination mit den Kabelhaltern und den Markern, das war für mich wirklich so ein Aspekt des Spiels, das hat mich so ein bisschen rausgezogen immer wieder. Ich hätte mir hier wahrscheinlich irgendwie was anderes gewünscht. Ja.
Also diese Kabelhalter, die Bänkchen, wie sie auch genannt werden. Also da, ich kann es nicht verstehen. Also jetzt kommt mein größter Ragebait wahrscheinlich zu dem ganzen Spiel. Das ist das zentralste Element des Spiels, wenn man so möchte. Ne? Und es ist das billigste vom Billigen, was wir machen konnten. Das ist wirklich das dünnste Plastik. Es ist nicht breit genug, also gib dem einen Zentimeter mehr und du hättest genug Luft, um alles zu platzieren. Es ist manchmal sehr knapp, manchmal sehr eng. Es ist fiddelig. Und es fühlt sich halt null gut an. Also weißt du, wenn du da, jetzt kommt wieder, ja, aber dann ist der Preis und so weiter, lasse ich das mal außen vor. Ich kann ja nicht alles, was ich schlecht finde, immer mit Preis entschuldigen. Aber stell dir mal vor, das wären richtig coole Holzbänkchen zum Beispiel, wo du da was reinstecken kannst. Oder sie wären halt bisschen ausgeformtes Plastik, hätten irgendwie eine gewisse Form und man könnte daran irgendwas erkennen, aber das sind wirklich nichts darstellende schwarze Billigplastikdinger, die so dünn sind, dass man fast durchgucken kann.
Ja, absolut. Ja. Kennst du das Spiel Rummikub?
Ja. tatsächlich.
Das ist das, was ich mir so gedacht hatte, das wäre hier eigentlich auch perfekt gewesen, ja, weil da ziehst du ja auch so viereckige oder ja eigentlich rechteckige Plättchen und musst dann quasi Wörter ja irgendwie daraus, ist nicht unser Ding, kompetitiv, aber da ist halt das, diese Halter, wo du diese Dinger drauf machst, viel größer, du hast vor allem viel größere Marker, die du ja so von der Dicke her wie Pokerchips aus Plastik in einem Rechteck dann auch da drauflegen kannst und so. Das hätte ich hier tatsächlich cool gefunden. Das hätte das Spielerlebnis einfach so viel cooler gemacht, anstatt immer diese ja wirklich nur 2 Zentimeter dicken Marker da irgendwie immer wieder drauf machen und zu sortieren. Und oh, nee, es ist wie du sagst, es ist so dieses zentrale Spielelement, was es halt für mich am Anfang schon so diesen Einstieg in das Spiel nicht geil gemacht hat.
Ja, und das ist echt, das ist halt ärgerlich. Was ich halt sagen muss, ist, wenn ich überlege, ich habe das in einer Dreiergruppe gespielt, in einer Vierergruppe gespielt, und mit dir als Zweiergruppe gespielt. Also das Spiel hat mittlerweile schon so ein paar Runden auf dem Buckel. Von der Haltbarkeit, muss ich sagen, sind diese Marker echt gut. Wenn man sich überlegt, wie oft man die an der Hand hat, wie oft man die durchgemischt hat auf dem Tisch, was man ja, wenn man ehrlich ist, so macht, oder ich so mache, dass ich sie auf den Tisch ballere und dann wischt man da ein bisschen rum. Und wenn man sich das so anguckt, kann ich zumindest sagen, dass sie scheinbar qualitativ echt okay sind. Weil die sind noch alle intakt, es ist nichts abgestoßen, es ist nichts abgerubbelt. Was das so angeht, scheint das echt zu funktionieren.
Ja.
Jetzt haben wir genug Schlechtes gesagt. Ich hätte vielleicht was Gutes noch beim Komponenten.
Okay.
Ja, du guckst mich an. Ich finde grundsätzlich dieses Spielbrett ganz, ganz okay. Mit diesen Stanzlöchern, wo man die Holzmarker reinsteckt, mit dieser Uhr, mit der man die Lebensmarker oder Lebenszähler trackt. Also ich finde, das ist grundsätzlich so von der Idee, wie dieses Board aufgebaut ist. Es hat noch andere Probleme, zu denen ich später noch komme, aber von dieser grundsätzlichen Idee, wie es aufgebaut ist, finde ich es echt okay.
Ja, möchte ich gar nichts gegen sagen. Es sorgt natürlich auch dafür, dass du, also das kannst du halt auf dem Campingtisch spielen. Ne? Es sorgt dafür, dass du halt auch nicht viel Platz brauchst, weil du eben kein Riesen, du hast keine Playerboards, sondern halt, es gibt 5 Charakterkarten, wo jeder eine kriegt. Das sind normale Karten und dann halt diesen Spielplan, den du gerade angesprochen hast, der nimmt halt wirklich nicht viel Platz weg, sodass du hier, ne, nehmen wir mal an, du bist im Urlaub oder so und hast halt nur einen kleinen Tisch. Das funktioniert halt, weil das Spiel halt wirklich relativ wenig Platz braucht und das wiederum kann man ja auch als Stärke sehen.
Ja, nicht so gut gefällt mir, dass es alles so klein ist und einfach ist, so bei diesen Holzmarkern. Es ist zwar einerseits schön, dass da Holzmarker dabei sind, aber dann sind es auch wieder so klein und fiddelig, um die da irgendwo reinzustecken, dass es auch wieder nervig war. Also das ist alles immer so, alles hat seine guten und schlechten Seiten. Einerseits kannst du es auf einem Campingtisch spielen, auf der anderen Seite macht es halt alles fummelig und klein. Das ist dann schon wieder ein bisschen nervig gewesen, weil ich nicht verstehe, warum das so ist.
Ja, da habe ich auch nichts weiter hinzuzufügen. Ich denke, das Einzige vielleicht oder die einzigen 2 Sachen, über die wir vielleicht noch reden können, wären zum einen diese, ja, sie nennen sie ja, glaube ich, irgendwie Überraschungsboxen. Das ist ja so ein bisschen dieser Legacy-Aspekt des Spiels auch, den du quasi, ja, wie so Levelboxen, die du nach und nach erst aufmachst, wenn du in den Leveln progressst. Hindert dich aber natürlich auch niemand dran, irgendwie zu sagen, ich mache halt direkt alle auf. Aber das ist so ein bisschen die Idee dieser Boxen eigentlich, dass du dich so ein bisschen nach und nach durch die Level progressierst. Jetzt warst du ja meistens derjenige, der die auch aufgemacht hat und so ein bisschen exploriert hat. Wie fandst du das?
Es hat schon einen coolen Effekt, finde ich. Also einerseits ist natürlich ein bisschen ärgerlich, normalerweise hakst du ja auf diesen Boxen auch deinen Levelfortschritt ab. Und das hat ja immer diesen Punkt, was uns nicht gut gefällt, diesen Legacy-Aspekt generell. Der wird aber auch im Gameplay, werde ich den noch ein bisschen ausarbeiten, weil der ist noch schlimmer als nur diese Boxen, auf denen man was abzeichnet. Auf der anderen Seite fand ich es echt cool, wie bei fast allen Sachen, wo man dann irgendwie jetzt noch eine Box aufmacht oder einen Umschlag aufmacht. Das fühlt sich halt irgendwie so an, als wenn man halt auch progressed und als wenn man sich irgendwie entwickelt und hat immer so einen belohnenden Aspekt. Das ist natürlich so dieses klassische Lootbox-Effekt, der dann mit Dopamin im Hirn irgendwo reinkickt, aber es funktioniert halt und ich kann nicht sagen, dass mir es nicht gefallen würde.
Ja, also es sorgt jetzt natürlich nicht dafür, dass du irgendwie, da kommen wir ja im Gameplay nochmal drauf, aber dass du jetzt irgendwie mit deinem Charakter progressed und so One-Hit-Hero-mäßig quasi Packs aufmachst, die dann deinen Charakter verbessern, sondern es ist wirklich eher so, dass das dann more of the same, sag ich mal, was Spielfluss angeht, ist, dass einfach nur ein paar mehr Kniffe immer dazukommen, ein paar mehr Missionskarten, ein paar mehr Gameplay-Elemente, das ist so ein bisschen die Idee, ne? Dass das halt immer mehr wird und auch immer komplexer wird, was diese Levelstruktur angeht.
Ja. Du hast noch was Zweites angesprochen. Wenn das die Anleitung ist, dann
genau.
Ist es das.
Ja.
Okay. Ja, ich fand die Anleitung ehrlich gesagt ziemlich gut gemacht. Also es hat natürlich auch unterstützt, dass es ein Tutorial gibt. Das wird ja einer der ersten Punkte in der Gameplay-Section werden. Aber sie unterstützt das Ganze halt auch gut. Es ist gut geordnet, gut lesbar, gut sortiert. Sie hat auch einen Legacy-Aspekt, was mir nicht gefällt. Also man beklebt sie tatsächlich und schreibt Dinge rein oder klebt Dinge rein und so weiter. Das finde ich persönlich ist so gar nicht meins, aber okay, haben sie sich überlegt, das wollen sie ja so machen. Dann ist es so. Aber so grundsätzlich habe ich relativ wenig offene Fragen gehabt durch die Anleitung. Also sie ist durchaus echt gut gewesen darin, das Spiel zu erklären.
Sind auch nur 8 Seiten, habe ich jetzt gesehen.
Geht schnell. Und noch ein paar Beispiele dabei, also Bilder bebildert. Es ist echt gut gemacht.
Gameplay und Mechaniken.
So, wir haben jetzt ganz oft gesagt, da kommen wir in der Gameplay-Section noch dazu. Jetzt dürfen wir es nicht vergessen, dass wir auch alles dabei haben. Gucken wir mal. Fangen wir mal mit der Story des Spiels an. Und surprise, surprise, so richtig gibt es keine richtige Story. Wir sind halt ein Bombenentschärfungsteam und es bilden sich dann so über die Bosse später noch und über Audio-Files noch so ein bisschen eine Story in Anführungsstrichen ab. Aber ganz ehrlich, wie einfach wäre es, auch das sagen wir bei so vielen Sachen, aber wie einfach wäre es gewesen, hier eine relativ simple Story reinzubauen und dann macht man es halt nicht. Das ist so schade, weil ich weiß nicht, warum ich da bin, ich weiß nicht, was ich da mache, wenn ich da anfange, ich weiß nicht, warum ich das mache. Jo, schade.
Ja, wobei das Einzige, also das ist ja wirklich nur ein Satz, glaube ich, in der Anleitung steht das, glaube ich, drin. Ja. Was halt, ne, wo halt drin steht, wir sind ein Bombenentschärfungsteam, was noch in der Ausbildung ist. Und dann fängst du quasi mit dieser ersten Überraschungsbox an oder Levelbox, wo dann die ersten Komponenten mit dazukommen, wo du dann diese Tutorial-Szenarien auch hast. Aber das ist ja null immersiv, also das zieht dich ja null rein. Ne? Du kriegst eigentlich nur gesagt, dass du irgendwelche Tiere bist du ja auch, ne? Was das Artwork angeht. Ich weiß gar nicht, was es ist. Sind das Katzen oder was?
Katze ist auch dabei, ja.
Ja, und dass du halt in der Ausbildung bist und irgendwie Prüfungen absolvieren musst und das über diese Missionen und später über diese Überraschungsboxen dann eben getriggert werden soll. Aber man kann hier nicht wirklich von einer Story reden, das ist wirklich minimalistisch pur.
Ja, und vor allen Dingen, also das ist so dieses Ding, wenn du diese Art Artwork nimmst, diese comichafte Darstellung mit anthropomorphen Figuren und so weiter, da könntest du rein theoretisch sogar eine kleine Welt bilden. Du könntest erklären, warum das alles so ist. Könntest sagen, wir sind in der Fantasiewelt XY und die Katzen haben die Hunde angegriffen oder weißt du, du könntest so ein Terror in Anführungsstrichen Szenario auf Comic Art abbilden und könntest dem Ganzen irgendwie so einen Grund geben oder einen Background geben, aber das alles macht man halt nicht. Und das finde ich so schade, weil ganz ehrlich, sperr mich eine Stunde in den Raum und zwing mich dafür, eine Story zu entwickeln, eine kleine, die man auf eine DIN A4-Seite schreiben kann und ich würde es dir machen.
Ja, habe ich gar nichts weiter hinzuzufügen. Ja, das wäre wirklich simpel gewesen. Wir haben es jetzt schon in einigen Spielen ja auch besprochen, wo uns das gefehlt hat, wo wir auch immer wieder ja fast schon ähnliche Beispiele auch immer wieder anbringen, ne? Ob das jetzt bei Max vs. Minions war, wo es gefühlt mit irgendwie ein paar Sätzen Story-Immersion schon getan war oder auch bei Astronauts, da hatten wir auch drüber gesprochen, ja. Das sind teilweise 2-3 Sätzchen, da bedarf es ja wirklich nicht viel, das ist wirklich auch was hier wieder fehlt leider.
Ja, das ärgert mich halt einfach, ich weiß, ich bin dieser Story-Guy in Anführungsstrichen und ich möchte gerne viel Geschichte haben, aber ich möchte halt wenigstens so ein bisschen was haben, damit ich weiß, warum ich was tue. Ansonsten fühlt sich das halt viel zu beliebig an.
Ja, und es führt ja noch zu dem weiteren Problem, auf das ich später auch dann nochmal eingehen werde. Ne? Diese fehlende Immersion, die du halt hast, dass du, also du fühlst es ja nicht wirklich, oder? Also du fühlst ja jetzt nicht wirklich, dass du hier Bomben entschärfst oder so. Ne? Erwarte ich auch nicht immer, aber dann versuch mich doch über so ein paar Sätzchen Story wenigstens mit reinzubringen. Ne? Das ist so schade einfach.
Ja. Das nächste wäre so der übergeordnete Gameplay-Loop. Traust du dich zu, den so ein bisschen darzustellen?
Ja, aber also ich hätte es jetzt wirklich ganz, ganz high level gemacht, weil das ja dann teilweise wirklich auch sehr missionsgetrieben ist, wo dann nochmal Sonderregeln und Twists dazukommen. Aber so generell ist es erstmal so, man sucht sich halt ein Szenario aus. Ne? Man legt dann diese sogenannten Kabelplättchen in die Mitte. Da gibt es dann blaue Kabel, rote Kabel, gelbe Kabel. Was die dann im Einzelnen machen, kommen wir dann später nochmal zu. Und dann teilst du quasi, die Mission gibt vor, welche Kabel in der Mitte liegen. Und dann teilst du die alle untereinander auf. Und dann spielst du im Prinzip los. Und alle Spieler haben dann quasi, ziehen verdeckt diese Kabel. Ziel ist es dann am Ende des Tages, passende Kabelwerte zwischen den Spielern korrekt zu, nennen wir es mal, deduzieren. Also so ein bisschen so zu gucken, okay, wo könnten halt die Kabel sein. Dann gibt es einen sogenannten Duo-Schnitt, wo man dann eben immer gucken muss, okay, ich zeige auf einen Kabel des Mitspielers, der nennt mir dann den Wert, den du selber besitzt. Und wenn es korrekt ist, kann man beide Kabel eben entfernen. Und wenn es falsch ist, dann hat man wie so eine Art Zeit, nennen wir es mal Zeitlimit, aber dann geht man quasi in diesem Zünder-Zeigerrad eins weiter vor. Und wenn ich quasi dann bei dir irgendwie auf ein rotes Kabel zeige, dann hat man eben auch sofort verloren. Und man muss halt dazu sagen, dass diese Kabel, die man zieht, die sortiert man quasi chronologisch auf seinem Board ein. Und dann muss man das eben so versuchen, irgendwie so ein bisschen basierend auf Tipps. Es gibt auch so ein, zwei Kniffe, da können wir dann später nochmal drauf kommen, die man eben von dem Gegner bekommen oder von dem Mitspieler bekommen kann. Und Ziel ist es dann eben am Ende des Tages wirklich einfach nur zu sagen, okay, ich habe halt alle Kabel korrekt entschärft, habe keine roten Kabel geschnitten, ne? Das heißt, ich habe bei dir oder du bei mir eben keine roten Kabel ausgesucht. Und der Timer, der ist eben nicht auf null, in den roten Bereich gegangen, dass die Bombe eben explodiert. So, das ist so ein bisschen so ganz grob, wie ich es jetzt wirklich mal zusammengefasst hätte. Würde da tatsächlich gerne auf den ersten Punkt direkt eingehen, dass in einem Spiel, wenn man zu zweit spielt, das ist für mich so das Erste, wo ich auch direkt, bin ich mir jetzt relativ sicher, dass der Punkt auch bei dir auf der Liste ist, der mich auch direkt gestört hat. Weil es gibt, man kann das Spiel ja bis zu 5 Spielern spielen und es gibt 5 von diesen Kabelhaltern, die wir jetzt vorhin schon erklärt hatten. Und das Problem, wenn du halt zu zweit spielst, dann nimmt halt jeder 2 Kabelhalter. Und das heißt, und da teilst du dann quasi immer gleich zwischen diesen 4 Kabelhaltern dann diese Kabel auf. Und wenn du zu dritt spielst, das finde ich ja fast noch beknackter, dass auch da spielt nicht jeder nur einen Kabelhalter, sondern 2 Leute jeweils einen und der Kapitän, der halt irgendwie der Kapitän der Runde ist, nimmt halt 2. Und nur wenn du zu viert oder zu fünft spielst, dann kriegt halt wirklich jeder nur einen Kabelhalter. Ja, das ist für mich so der erste Punkt, wo ich so ein bisschen direkt gedacht hatte, als du mir das Spiel damals erklärt hattest, wo ich so, da ich dachte, okay, da bin ich mal gespannt, wie gut das funktionieren kann.
Und ich würde dir so, ich wünschte, du könntest mein Skript sehen. Es ist mein erster Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Weil ich hasse sowas ganz einfach. Dann mach das Spiel nicht für 2 Spieler spielbar, wenn du es nicht gebalanced kriegst. Ist meine persönliche Meinung. Ich finde es echt so nervig, dieses Gespiele mit den 2 Kabelhaltern, weil ich weiß gar nicht, wie man das am besten vermitteln soll. Also es ist so, dass dann de facto ich für 2 Spieler spiele, aber nicht meine eigenen Sachen, also keine 2 getrennten Spieler spiele, sondern so semi-verbundene Spieler spiele. Also ich muss immer was, wenn ich so einen Kabelschnitt mache, muss ich bei dir auf einen der Kabelhalter zeigen und bei mir auf einen der Kabelhalter zeigen und weiß aber, hab aber halt die Info von 2 Kabelhaltern, was bei mir liegt. Also ganz ehrlich, das hat mich so genervt. Aber wenn du ein Spiel hast, das halt scheinbar erst ab 4 Spieler funktioniert vom Balancing her, dann mach's halt ab 4 Spieler. Ganz ehrlich, dann leb mit der Krücke, dass du halt einen großen Teil der Spielegemeinde halt ausschließt. Weil ganz ehrlich, es fühlt sich zu zweit nicht gut an und zu dritt, wie du es gesagt hast, fühlt sich's auch nicht, es fühlt sich im Gameplay nicht gut an, finde ich.
Total, ja, das ist wirklich ein Punkt, wo ich auch schon, also neben dem fehlenden, also neben dem oder dem für mich fehlende, die fehlende Immersion in dieses Artwork rein, was mir nicht gefallen hat, dann diese Thematik mit den Komponenten, das mir nicht gefallen hat, die fehlende Story und dann, als wir die erste Runde gespielt haben, als du mir dann erstmal eröffnet hast, dass wir hier quasi, nennen wir es mal, 2 Charaktere spielen jeweils, boah, da will ich nicht sagen, war ich fast schon raus, aber da war ich schon wirklich erstmal direkt so, boah, da bin ich mal wirklich gespannt, ob mir das überhaupt noch Spaß machen kann oder ob wir das direkt abbrechen.
Ja, wir können sagen, wir haben es nicht abgebrochen und vielleicht könnten wir da bin ich gespannt, wie du das siehst, zu einem für mich positiven Punkt kommen. Und das ist das, ja, ich nenne es mal grundsätzliches Gameplay an sich. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese, das, was halt passiert, was sich einstellt, wenn ich mal alles außen vor lasse, aber das, es stellt sich ja so auf zwei Ebenen ein Spiel ein. Ich versuche ja einerseits dir Dinge zu signalisieren und gleichzeitig aber auch für mich das Rätsel zu lösen, wenn man es so will. Und ich finde, das hat für mich ziemlich gut funktioniert, dieses Spiel auf zwei Ebenen. Weißt du, was ich meine?
Also es hat Gameplay technisch und mechanisch funktioniert, aber hat es Spaß gemacht?
Genau. Nö, das nicht, aber es hat halt okay. Von diesem kniffligen Aspekt her hat es funktioniert und von dieser Überlegung, dass du halt immer bei jeder, selbst bei, wenn ich versuche, ein Kabel zu lösen, in Anführungsstrichen, dann versuche ich ja auch damit dir schon ein Zeichen zu geben und weißt du, so diese Mechanik, das fand ich, hat schon Spaß gemacht, in Anführungsstrichen. Ja, nicht in Anführungsstrichen, das hat Spaß gemacht. Es hat halt nicht getragen, so wirklich.
Ich weiß, was du meinst, ja. Dass diesen Aspekt, dieses, das doch sehr puzzelige, sage ich mal, und dann dieser Deduktionsaspekt, ne, wie du gerade gesagt hast, dass du quasi mit den Aktionen, die du machst, versuchst, deinem Gegner quasi Hinweise zu geben, ne? So ein bisschen wie bei The Mind oder bei anderen Spielen, wo du ja auch ein Kommunikationslimit hast, weil das, weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon gesagt haben. Man darf halt hier überhaupt nicht miteinander reden, wenn ich es richtig im Kopf
habe. Also da dachte ich wirklich, du hörst auf. Also das war so am Anfang, ich wusste ja, ich habe so ein paar Kröten, die ich dir verkaufen muss für den Anfang. Und als ich dann gesagt habe, ja, und wir dürfen nicht miteinander reden, ich dachte wirklich, da hörst du auf.
Nee, ich war ja trotzdem sehr nach wie vor interessiert auch an dem Spiel, ja, weil einfach, weil es ja so einen positiven Leumund hat und weil es ja sicherlich auch zu Recht Spiel des Jahres geworden ist letztes Jahr. Aber du hast halt durch das Kommunikationslimit, musst du quasi ja dir irgendwie versuchen, Tipps zu geben. Das machst du halt durch deine Spielzüge. Das sorgt für mich aber dann immer dazu, oder bei uns, dadurch, dass wir ja natürlich immer auch sehr, ja, soll ich sagen, wir versuchen unsere Spielzüge zu optimieren, so maximal wie möglich. Und dann generiert das aber halt schon auch ein bisschen Downtime, ne? Weil du überlegst dann halt irgendwie, okay, nee, das kann ich nicht machen, nee, das kann ich nicht machen. Und dann überlegst du quasi ja immer schon 2, 3x Spielzüge voraus, was halt dann oft dazu führt, dass, klar, ne, ich überlege dann auch in der Zeit, aber ich sitze halt dann da und warte, und umgekehrt genauso, wenn ich halt meinen Zug überlege, weil ich ja natürlich in meinen Zügen so gut wie möglich dir Tipps geben möchte mit meinen Zügen. Und das ist halt Resultat des Kommunikationslimits, weil du eben nicht miteinander sprechen kannst. Und das funktioniert bei mir halt zum Beispiel in Skyteam so viel charmanter und smarter, mit einer so viel charmanteren Mechanik am Ende des Tages. Und das ist hier halt eher so, dass ich mich gefühlt habe wie, ja, es ist eigentlich ein Puzzle und wir versuchen das halt gegenseitig zu lösen mit verdeckten Puzzleteilen und versuchen uns mit den Ausspielen von Teilen Tipps zu geben.
Ja. Ja. Was soll ich sagen? Ich möchte es jetzt nicht zu schlecht reden, weil, wie du ja gesagt hast, es ist Spiel des Jahres geworden, das ist auch nicht ganz zu Unrecht. Also, was maß ich mir an, das zu sagen? Und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat in jeder Gruppe, die ich gespielt habe, hat das auch funktioniert, dass man diesen Ehrgeiz entwickelt hat, das lösen zu wollen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mit meinem Schwiegervater da gesessen und wir haben kläglich versagt im Tutorial zum Beispiel. Aber wir hatten diesen Antrieb, das unbedingt schaffen zu wollen. Dass wir es unbedingt weiterspielen wollten, um weiterzukommen. Und irgendwie hat es das geschafft zu entwickeln.
Da bin ich zum Beispiel komplett bei dir. Das wäre für mich auch einer der positiven Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Dass es das trotz der nicht vorhandenen Immersion und diesen ganzen Mechaniken oder diesen ganzen Sachen, die ich jetzt vorhin schon gesagt habe, die mir nicht so gut gefallen haben, trotzdem schafft es das Spiel irgendwie, mich an der Stange zu halten, dass ich weiter motiviert bin, die Szenarien auch schaffen zu wollen. Und wir hatten ja auch durchaus, wir hatten jetzt gar nicht gesagt, wie lange wir es gespielt haben, aber wir haben ja doch wirklich auch viel gespielt. Und du hast ja auch nochmal in 2 Gruppen gespielt. Und das hat trotzdem immer dazu geführt, dass ich immer es nochmal versuchen wollte. Und auch wenn wir relativ früh mal gescheitert sind, habe ich gesagt, okay, fuck it, wir spielen jetzt direkt noch eine Runde. Ich möchte dieses Szenario jetzt schaffen, um eben auch weiter zu progressieren, um eben auch dann, und das ist ja auch nochmal dieser Motivationsfaktor, diese Überraschungsboxen dann eben so nach und nach aufzumachen, dass du eben auch wieder neuen Stuff mit dazu kriegst, weil das braucht das Spiel halt auch meiner Meinung nach.
Ja. Und ich kann mich erinnern, wir hatten, oh Gott, wir hatten im Nacken Skytier Horde und Slay the Spire stehen, die wir spielen wollten nach Bombbusters und haben halt trotzdem immer wieder und immer wieder neue Versuch, neues Level weitermachen. Irgendwie so ein Suchtfaktor bietet dieses Spiel so ein bisschen und das ist schon cool.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, so, warum schafft es das? Warum bin ich trotzdem motiviert, obwohl ich so viele andere Sachen eigentlich gar nicht gut finde? Ne, und das ist so, ich weiß nicht, hast du dafür eine Erklärung zu?
Ich habe vor allem überlegt, weil ich habe dann diesen Quervergleich mal gezogen mit The Carnivore Did It, was genau das halt nicht schafft. Also das schafft es ja nicht, dass man sagt, ich will weiter, 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 noch eins. Wo man dann so nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde sagt, okay, das reicht jetzt, aber auch jetzt kann ich es wieder wegpacken. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum dieser Ehrgeiz zustande kommt. Vielleicht ist es dieses ja deutlich mehr miteinander spielen, als es zum Beispiel A Carnivore Did It geboten hat. Weil Carnivore, hatten wir ja gesagt, kann man auch alleine spielen und hat man halt nur diesen Deduktionsaspekt und halt nicht dieses, ja, ich hatte halt oft so, wenn wir gescheitert sind, diesen Punkt, wenn ich das lieber gemacht hätte, dann hätte Kai bestimmt das geahnt und gesehen, das muss ich beim nächsten Mal echt besser machen, wenn ich wieder in so eine Situation komme. Man hat so einen gewissen Lerneffekt dabei, wie man dem anderen Signale geben kann oder bildet sich zumindest ein. Ich weiß gar nicht, ob es so ist, weil dafür muss der andere ja auch die ähnlichen Gedanken haben, weil er sieht mir mein Brett nicht und so weiter oder meinen Kabelhalter nicht. Und irgendwie entwickelt man so diesen Ehrgeiz, dass man, weil man ja auf zwei Ebenen spielt, einmal als Signalgeber und aber auch als Signalleser, da sich verbessern zu wollen und weiterkommen zu wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Aspekt.
Ja, also und man möchte ja auch wissen, so okay, jetzt habe ich das in dem Durchlauf, habe ich es jetzt so gemacht. Nächsten Durchlauf, ne, so Lessons learned, nächsten Durchlauf versuche ich es halt anders, weil hat halt nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, für mich auch so der Punkt, wo ich so gesagt habe, hey, das möchte ich einfach nochmal ausprobieren, um zu wissen, um danach beruhigt schlafen gehen zu können und zu sagen, hey, okay, es hat geklappt, so ne, wie ich es mir dann einfach im zweiten Durchlauf gedacht habe und so. Und das schafft es tatsächlich wirklich gut. Und diese Motivation bricht auch nicht ab. Und man ist auch nicht, also ich zumindest war nicht frustriert, jetzt irgendwie, wenn wir es auch ein, zwei Mal ineinander irgendwie verloren haben. Und wir sind ja auch, man muss ja auch dazu sagen, für die, die uns regelmäßig hören, die wissen das ja, denke ich, dass wir jetzt gar nicht so die Freunde sind von irgendwie, keine Ahnung, wir sind jetzt keine Leveljäger oder so, ne? Oder wir wollen jetzt irgendwie durch irgendwo möglichst viele Haken hintermachen. Aber trotzdem, diese Kombination mit Spieltiefe, auch im Vergleich zu Carnivore Did It, was du jetzt angesprochen hast, mit diesen Progression durch die Level und diese verschiedenen Durchläufe, um dann eben Sachen auszuprobieren, ob die eben besser funktionieren als in Szenarien, wo man gescheitert ist und so. Und das war, glaube ich, für mich so die Motivation, das dann auch immer wieder auf den Tisch zu kriegen. Wohlgleich, ich sagen möchte, dass ich trotzdem mal sagen muss, dass also länger als eine Stunde hat es für mich auch nicht getragen. Ne? Also ich glaube, das ist kein abendfüllendes Spiel, wo ich sage, ich spiele das jetzt 4 Stunden oder was auch immer, ja.
Okay. Was hältst denn du so von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad? Also wir können ihn ja nicht wirklich anpassen. Wir können halt in den Leveln nicht progressen. Also so könnte man in einem Level bleiben oder in einem Levelbereich bleiben, um mechanisch nicht weiterzugehen. Aber so grundsätzlich kann man ja nicht den Schwierigkeitsgrad anpassen. Und ich persönlich fand ihn durchaus knackig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Definitiv. Ich finde es auch, von Anfang an, wir haben ja auch die Tutorial-Szenarien, ich weiß gar nicht, weißt du noch aus dem Kopf, wie viele Szenarien das Tutorial hat? 8 oder so?
8.
Ja, 8. Also wir hatten ja durchaus auch in den Tutorials einige Szenarien, die wir nicht im ersten Durchlauf geschafft haben. Von daher, ich finde auch, dass es wirklich von der Schwierigkeit her durchaus knackig ist und dass es aber selten, es ist eigentlich selten taktisch schwierig, sondern es ist halt eher so informationslogisch schwierig, weil du halt immer mehr Komponenten mit dazu kriegst, die dafür sorgen, dass du immer mehr Stuff beachten musst. Das heißt, es sorgt nicht dafür, dass du halt eine bessere Taktik brauchst, sondern dass du viel mehr Sachen berücksichtigen musst. Ne, das ist so ein bisschen das, wie ich es bei mir aufgeschrieben habe, dass ich finde, also ja, es ist sehr knackig, auch vom Schwierigkeitsgrad her. Und ich glaube, das möchte es ja sicherlich auch sein, dass du eben halt nicht jedes Mal beim ersten Durchlauf es schaffst, sondern dass du halt auch so ein bisschen Roguelike-technisch fast schon eben dir Sachen überlegst. Aber ich finde jetzt nicht, dass es dafür sorgt, dass du eine bessere Taktik brauchst oder eine bessere Strategie, sondern dass du einfach viel mehr Sachen berücksichtigen musst oder so.
Ja. Ich muss auch sagen, dass es selten frustig war, weil man relativ häufig so den Gedanken hatte, ja, okay, ich weiß, was ich hätte anders machen können, um weiterzukommen oder wenn wir uns dann danach unterhalten haben, wo ich vielleicht was nicht verstanden habe, was du mir signalisieren wolltest und deswegen sind wir da nicht weitergekommen. Aber es gab so ein paar Situationen, wo du wirklich in einem 50-50-Gamble landest. Das passiert halt durchaus. Und das ist dann schon ein durchaus frustiger Moment, weil es gibt dann einfach Situationen, die entstehen und die entstehen halt dynamisch durch das Gameplay. Das ist halt manchmal so und lässt sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Da sitzt du wirklich da und sagst, ja, okay, das Kabel und das Kabel, eins davon ist rot und eins davon muss ich lösen. Gut, ene, mene, mu und raus bist du und dann gewinnst du halt entweder oder du verlierst. Und das sind so Momente, die mir echt nicht gefallen haben, weil die haben sich dann ein bisschen frustig angefühlt.
Ja, das stimmt. Und es ist halt so ein weiterer Aspekt in dem Spiel, dieses, du gehst ja immer in deinen Spielzügen sehr analytisch und mathematisch vor. Es ist ja dieses Logik-Ding, was du am Anfang da schon gesagt hattest. Und das sorgt halt genau dann für diesen Frustrationsmoment, dass du, obwohl du deiner Meinung nach ja sehr analytisch gespielt hast und dir ganz viele Gedanken gemacht hast, du dann trotzdem ja schon auch relativ oft, also ich würde sagen wahrscheinlich in also vielleicht 30-40% der Fälle, am Ende trotzdem in einem 50-50-Gamble landest, der dann am Ende oft dazu führt, dass du halt sagst, okay, entweder das oder das und du nimmst das und es ist falsch und dann hast du Eldritch Horror-Vibes, weil du hast eigentlich gar keinen Einfluss drauf gehabt.
Ja. Das waren so die Momente, die sich echt nicht gut angefühlt haben. Natürlich erzeugt das halt auch das Gegenteil, wenn du so einen 50-50-Moment hast und das Richtige wählst, hast du so ein Hurra-Momentum dabei. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Dadurch kommst du ja aus diesem rein analytischen raus und bringst halt so einen kleinen Glücks- oder Überraschungseffekt halt auch mit rein, der sich halt auch gut anfühlen kann, wenn er gut geht. Das muss man auch sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir haben jetzt auch schon so ein paar Mal davon gesprochen, dass wir ein Tutorial haben. Wollen wir vielleicht darauf mal kurz eingehen? Weil, das muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Einstieg in das Spiel, den habe ich ja jetzt dreimal gemacht insgesamt. Und der fühlte sich jedes Mal echt gut an. Also diese Tutorial-Missionen sind echt so aufgebaut, dass man mit einer geringeren Anzahl an Kabelhaltern erstmal anfängt und so grundsätzlich diese Mechanik mit dem Einfachschnitt, also den Doppelschnitt und wie heißt denn der andere? Doppelschnitt und?
Soloschnitt.
Und Soloschnitt, genau, dass man so diese Mechanik lernt. Dann kommen so mehr Kabel dazu und man kriegt so ein Gefühl dafür, dass es, weil es fühlt sich am Anfang total simpel an in diesem ersten Tutorial, aber das soll es ja auch sein. Okay, und dann kommen halt mehr dazu und man merkt, oh, okay, das ist knackig. Dann kommen so gelbe dazu und man merkt, ja, okay, mit den gelben und so ein bisschen Geheimnis dabei wird es schwieriger. Dann kommen ja gelbe und ein Fake-Gelber dazu zum Beispiel. Dann kommen rote dazu und das baut das so langsam dieses Gameplay auf, über 8 Missionen hinweg. Und das fand ich persönlich, hat immer richtig gut funktioniert. Wie war denn der Einstieg für dich?
Total simpel, aber war natürlich auch aufgrund dessen, dass du das Spiel halt vorher schon zweimal länger auch mit anderen Runden gespielt hast und diesen Einstieg wahrscheinlich halt schon zweimal durchlaufen hast. Von daher, und ich habe das ja tatsächlich relativ selten, also entweder ist es ja oft so, dass wir uns in die Spiele gemeinsam reinarbeiten oder dass ich schon die Spiele kenne oder mich reinarbeite und dann ne, das dir versucht zu erklären. Wir hatten es ja jetzt auch auf unserem Brettspielurlaub mal so, dass du das auch ein paar Mal gemacht hast. Und das war ja bei Bombusters schon auch so, dass du wirklich das Spiel vorher schon gespielt hattest. Ähnlich wie bei Heldenqueste. Und das hat für mich natürlich den Einstieg enorm vereinfacht. Weil ich musste keine Regeln lesen. Du hast mir halt das Ding hingestellt und konntest mir quasi praktisch am ersten Beispiel schon zeigen, wie das Ding funktioniert. Und das war schon gut. Trotzdem hätte ich die Frage an dich. Würdest du sagen trotzdem, dass es ein Gateway-Game ist?
Oh. Boah, eigentlich weiß ich nicht. Ich hätte es halt fast schon eher als in Richtung, ich hätte jetzt fast gesagt in Richtung Party-Game, aber dafür ist es mit 4 bis 5 Spielern zu wenig, glaube ich, oder? Weil ich sehe es nicht so als nicht so Gateway-Gaming so richtig.
Nee, ich nämlich auch nicht. Ja. Also das wäre jetzt nicht ein Spiel, darauf wollte ich nämlich hinaus, das wäre jetzt nicht ein Spiel, wo ich sage, hey, das bringe ich mal irgendwie jetzt an einem Familienwochenende oder an Weihnachten mit meiner Family auf den Tisch. Das wäre denen sicherlich schon vom Einstiegsding her zu komplex, auch wenn es ein gutes Tutorial hat. Das möchte ich gar nicht negieren. Ne? Also das mit dem Tutorial klappt super gut. Aber ich glaube, dass uns das halt natürlich auch nochmal einfacher fällt, weil wir halt viel Spieler sind. Und wenn ich das jetzt meinen Eltern beispielsweise erkläre oder auch meiner Frau, die wäre da wahrscheinlich relativ schnell raus, glaube ich.
Das Tutorial hat halt das Problem, dadurch, dass es dich halt langsam da so reinführt und 8 Missionen hat, dass du halt auch einen ganzen Abend für das Tutorial verbringen kannst. Wenn du eine Gruppe neu einführst, dann sitzt du da, also mit ein paar Mal scheitern, sitzt du locker 2-3 Stunden dran.
Ja.
Und das ist halt auch ein bisschen viel, um Gateway-Game zu sein, finde ich.
Genau, so sehe ich es nämlich auch. Also wie gesagt, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass ich finde das Tutorial super. Ja. Und natürlich war für mich der Einstieg extrem einfach, weil du es halt schon konntest und schon oft öfters gespielt hattest. Trotzdem, wie gesagt, finde ich das jetzt nicht unbedingt ein super einsteigerfreundliches Spiel für Leute, die eben nicht Vielspieler sind oder nicht regelmäßiger spielen.
Ja, aber da bin ich echt mal gespannt auf unsere Überlegungen, weil die habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, für wen das Spiel was ist und für wen nicht, weil überall, wo ich jetzt gerade so im Kopf überlegt habe, deswegen habe ich Partygame ins Spiel gebracht, aber das ist es halt auch nicht, das ist auch Schwachsinn. Und bei jeder Richtung, die ich gerade überlegt habe, denke ich mir, nee, das ist es nicht. Nee, das passt auch nicht. Also da können wir ja im Fazit nochmal drauf eingehen, wo wir das Spiel sehen. Da bin ich auch echt mal gespannt.
Ja.
Aber dieses Tutorial, um das Spiel zu verstehen, um darauf mal zurückzukommen, ist echt gut gemacht. Es ist sauber aufgebaut, es ist auch langsam aufgebaut, wird gut von der Anleitung begleitet. Also wenn man sich da reinarbeiten möchte, kommt man da gut rein, finde ich. Und dann baut das Spiel ja, hast du schon gesagt, über diese Boxen, über den Levelverlauf auf. Okay, jetzt haben wir, ich habe es mal so rausgeschrieben, wir haben 5 Boxen. Die erste kommt bei Level 9 rein, die zweite bei Level 20, die dritte bei 31, die vierte bei 43 und die fünfte dann bei 55. Und in diesen Boxen, ich habe gesagt, es hat Spaß gemacht, ist natürlich immer so ein Belohnungsaspekt, man macht die auf und bla 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 und dann kriegt man da was raus so. Dann kriegt man zusätzliche Mechaniken zum Beispiel. Dann bekommt man natürlich zusätzliche Levelkarten, also zusätzliche Auftragskarten. Die Level sind ja mehr oder weniger Aufträge, die auch ganz gut strukturiert sind. Da steht dann drauf, wie der Aufbau passiert, welche Sonderregeln es gibt und was gemacht werden soll. Okay. Und dann kommen halt so Sondermechaniken und wir haben uns eine Weile überlegt, wollen wir einen Spoiler-Teil machen, wollen wir keinen Spoiler-Teil machen. Und wir haben uns überlegt, wir machen keinen Spoiler-Teil und ich werde einfach mal so ein paar Mechaniken grob erwähnen, um zu verdeutlichen, was es gibt, ohne genauer darauf einzugehen. Und auch ohne darauf einzugehen, wann da was kommt. Also beispielsweise, es gibt Mechaniken, die dann einem sagen, in welcher Reihenfolge man Kabel durchschneiden soll. Es gibt andere Kabelmarker noch. Es gibt ja Sachen, wo vielleicht auch in den Kabelhaltern, die man hat, die Kabel nicht mehr so sortiert sind oder es unsortierte Kabel gibt, die einfach an Stelle X reingesteckt werden müssen. Oder es gibt Einschränkungen, dass man zum Beispiel erst gerade und dann ungerade Kabel machen muss. Also alles, was so ein bisschen schwieriger macht. Und dann gibt es noch einen Roboter, der auch eine Rolle spielt. Und zusätzliche Aufgaben, die man erfüllen muss. Das sind alles so zusätzliche Mechaniken, die reinkommen. Und jetzt kommt mein großer Punkt, wo ich den riesigen Unterschied zu Sky Team sehe. Während Sky Team zum Beispiel diese zusätzlichen Mechaniken immer mit so modularem Aufbau von diesem ganzen Board macht, hat, finde ich, Bombasters den riesigen Nachteil, dass das halt alles neben dem Brett stattfindet. Auf dem Brett gibt es dafür keinen Platz, weil das natürlich sehr spoilerig gewesen wäre oder foreshadowig gewesen wäre, wenn man das da drauf gemacht hätte, dann eine Aufgabensektion zum Beispiel oder eine Einschränkungssektion, um dort die Karten abzulegen. Also legt man alles neben dieses Brett. Und dann, das sorgt für mich in dieser Tischpräsenz dafür, dass das halt einfach nach einer Weile echt räudig aussieht. Weil dann hast du so ein Brett, wo eigentlich alles drauf ist, und dann fängst du an, hier noch ein paar Karten hin, da noch ein paar Karten hin, dann hier noch, da wandert was, da, und das fand ich sehr ungeschickt gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und es kommt halt auch immer wieder neuer Stuff mit dazu, der nicht immer anderen Stuff ersetzt.
Ja.
Und das führt halt auch dazu, dass du viel mehr Sachen in deinem Kopf berücksichtigen musst und du, wie soll ich sagen, dass du halt, du musst, es ist so, ich will es gar nicht Bookkeeping-Aufwand nennen, aber du musst trotzdem halt 1000 Sachen, also gerade später dann, musst du ja so viele Sachen berücksichtigen und dann darfst du das nicht vergessen, du darfst nicht vergessen, dass dieser Effekt mit drin ist, dass das mit drin ist und so, und das führt halt dazu, dass die Runden auch länger dauern. Wir hatten ja vorhin schon auch über die Spielzeit gesprochen, das hast du ja auch schon gesagt, ne? Ja, wahrscheinlich so in den ersten 2 Überraschungsboxen, vielleicht auch 3, kommt das wahrscheinlich gut hin, so mit 20, 30 Minuten. Aber gerade jetzt am Ende, weil wir haben ja durch alle Boxen durchgespielt, gerade am Ende ist es halt schon so, dass die Runden deutlich länger dauern. Und das aber halt eher, weil du halt viel verkopfter an die Sache rangehen musst. Und du, also du hast auch gar keinen Ausweg, du musst es tun, weil halt eben 20 Kniffe dann irgendwann mit dabei sind. Du hast jetzt eben ein paar davon genannt, die du alle berücksichtigen musst. Und wenn du halt einen vergisst, dann ist es halt vielleicht fast schon rum.
Ja, und das ist, sind teilweise so simple Sachen. Man darf am Anfang, bevor man anfängt zu spielen, darf man einen Hinweismarker ablegen. Und da darf man zum Beispiel jemandem sagen, hier, dort ist eine 5. Sagen wir es mal als einfaches Beispiel. Dort ist eine 5. So. Und das legt man dann so vor sein Bänkchen hin, damit der andere weiß, das ist der Hinweis, den ich dir geben möchte. Und es kommen dann halt Level, wo du allein bei dieser Überlegung schon 3, 4, 5 Minuten überlegst, wo lege ich das hin? Und wenn du es nicht tust, passiert es auch tatsächlich, dass nach einer halben Stunde später dieser Hinweis der Punkt ist, wegen dem du verlierst. Weil hättest du einen anderen Hinweis gegeben und das wird dir dann so bewusst. Und das ist jetzt nur ein ganz simples Beispiel für eine ganz anfängliche Mechanik, die hinten raus immer verkopft, genau das, was du erwähnt hast, immer verkopfter wird und immer komplexer wird in seiner Überlegung. Und boah, das wird halt wirklich in Anführungsstrichen Brainfuck hinten raus.
Ja, definitiv. Für mich ist das wirklich so ein Punkt auch, der, wo ich mir gar nicht, deswegen habe ich auch vorhin gefragt, ob du denkst, dass es ein Gateway-Game ist. Ja, und man könnte das vielleicht noch über die erste Überraschungsbox sagen oder das Tutorial. Aber alles, was halt danach kommt, ist es ja fast schon ein Kennerspiel. Ne? Also da muss man ja fast schon sagen. Das ist ja, ne, wir hatten ja vorhin schon auch in den Platzierungen und so gesagt, dass es aktuell ja beim Familienspiel auch relativ hoch gehandelt ist. Aber gerade in den letzten 2, 3 Überraschungsboxen, die wir ja auch gespielt hatten, wird es halt irgendwann so komplex, wo du so viele Sachen berücksichtigen musst. Und da sind wir halt wieder bei, ist es komplex, was die Regeln angeht? Ist es komplex, weil es halt einfach so viel ist? Oder ist es komplex, weil es schwer ist? Und deswegen finde ich vor allem, dass es halt später eher ein Kennerspiel ist und kein einsteigerfreundliches Spiel.
Ja, das stimmt. Bin ich komplett bei dir. Was in diesen Boxen auch noch drin ist, und ich persönlich mag es gar nicht, ich weiß aber, dass es Leute gibt, die das mögen, deswegen möchte ich das gar nicht so sehr bewerten, sondern einfach nur ein bisschen erklären, ist halt so Legacy-Stuff. Es gibt Aufkleber für Trophäen, die man so in die Schachtel reinkleben kann. Also die Außenseite des Unterteils der Schachtel ist dann so ein Trophäenschrank, so nennen sie es. Und da kann man dann so kleine Pokale aufkleben mit, ich habe Level 20 geschafft und so weiter. Und so kleine, auch für Scheitern so ein bisschen wie, ja, Pokale sammeln. Das ist natürlich, hat so einen belohnenden Aspekt und aber es ist halt auch nur einmal machbar und wenn du es in verschiedenen Gruppen spielst, ist es wieder kompliziert. Und zusätzlich sind dann noch weitere Aufkleber, die man in die Anleitung klebt, die halt dann die zusätzlichen Mechaniken, die dazukommen, in die Anleitung einfügt. Das ist alles auch ein cooler Aspekt, wenn man eine Gruppe hat, beispielsweise eine Familie. Mal angenommen, du bist eine Familie mit zwei größeren Kindern, zwei Erwachsenen und die spielen das Spiel halt so, wie wenn man einen Rommi-Abend macht, hat man halt Sonntagnachmittag einen Bombasters-Nachmittag, den man dann spielt. Da macht das komplett Sinn und dann klebst du das da rein und dann hast du diese zusätzliche Mechanik da drin, als auch als Regel erklärt. Super. Wenn du das halt mit verschiedenen Gruppen spielst oder auch mal anspielen willst in verschiedenen Gruppen, ist das halt ein nerviger Aspekt.
Ja, habe ich gar nichts weiter hinzuzufügen. Ja, wir haben ja schon öfters gesagt, dass wir von so Klebegedöns oder irgendwo sowieso irgendwelche Trophäen zu tracken, dass das ja sowieso nicht so unseres ist. Aber wie du sagst, ne, es gibt sicherlich genügend Leute da draußen, denen das wichtig ist, denen das auch Motivationsboost gibt und so. Uns gibt es halt nichts, ne?
Ja. Das ist, also ich mag es gar nicht und vor allem auch dieses Aufgeklebe. Was machst du dann? Kannst das Spiel auch nicht mehr wirklich verkaufen. Also was passiert? Am Ende liegen diese Aufkleber halt in der Box irgendwo rum. Man nutzt sie nicht, man klebt sie nicht auf. Klar, ich würde die Box jetzt nie verkaufen, weil die ist Teil von unserer Podcast-Geschichte. Von daher hätte ich es normalerweise aufkleben können, gerade die kleinen Pokale. Aber irgendwie mache ich es dann doch nicht, um da irgendwas raufzukleben. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ist es auch der innere Monk in mir, der es nicht will.
Ja. Ja, aber jetzt hast du ja auch so ein bisschen über diese Überraschungsboxen gesprochen, über diesen Aspekt, dass auch immer mehr Stuff dazukommt. Vielleicht können wir ja mal, in dem Kontext passt es ganz gut, auch so ein bisschen über dieses generelle Missionsdesign sprechen und die Diversität der Missionen, weil das Spiel versucht es ja durchaus aktiv, auch Varianz zu erzeugen mit, okay, du hast gelbe Kabel, du hast rote Kabel, du hast unbekannte Werte, neue Regeln, neue Gadgets, du hast den Roboter genannt, die immer wieder mit dazukommen. Man muss ja fairerweise wirklich auch sagen, das klappt ja mechanisch auch alles. Ne? Also es fühlt sich ja wirklich auch teilweise an, also wie ein anderes Spiel an. Aber also jetzt für mich persönlich, da gerne mal deine Meinung, das Grundgefühl, wie du das Spiel spielst, bleibt halt fast immer dasselbe. Und das ist so auch so, wo ich mich dann so gefragt habe, okay, warum funktioniert das für mich nicht? Warum funktioniert es für mich vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber nicht länger? Und ja, für mich, wie gesagt, für mich war es halt dann wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, es gibt diese Varianz durch diese zusätzlichen Stuff, der dazukommt, aber dadurch, dass halt dieses Grundgefühl immer gleich bleibt, dieses puzzelige Deduktionstechnische, ne, was das Spiel ja sein möchte, ist das was mir, glaube ich, dann halt auf Dauer einfach nicht gut gefällt oder nicht gut gefallen hat.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich weiß gar nicht, mein ganz verrückten Take, ich weiß gar nicht, ob ich diese ganzen Zusatzmechaniken gebraucht hätte. Wenn ich mir vorstelle, klar, es versucht halt über 66 Level und das funktioniert, wie du es gesagt hast, es funktioniert auch. Es gibt 66 Level, die sich auch unterschiedlich spielen, weil unterschiedliche Mechaniken da eine Rolle spielen, die auch unterschiedlich in der Schwierigkeit so ein bisschen sich entwickeln, weil halt Dinge dazukommen, die durchaus komplizierter sind und dadurch steigt das ein bisschen an. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man einfach nur gesagt hätte, man macht das über zum Beispiel Ausrüstungen, die da erlaubt sind, da nicht erlaubt sind, über Aufgaben, die da erlaubt sind, weißt du, nur über Karten und lässt halt die Mechanik so laufen und dann sagt man, hier komm, wenn du es kompliziert willst oder wenn du es ins Gesicht willst, dann mach das, mach halt 3-4 Schwierigkeitsstufen und lass es als One-Shot da durchlaufen. Hätte für mich dieses Spiel genauso funktioniert. Ich hätte das alles nicht gebraucht mit diesen 66 Leveln und Entwicklungen und irgendwas.
Ja. Ja, es gibt ja auch durchaus Spiele, ne? Wir hatten jetzt Sky Team gesagt, die das halt auch gut hinkriegen oder charmanter einfach hinkriegen als jetzt Bombusters, meiner Meinung nach. Mhm. Oder ich hatte mir jetzt zum Beispiel auch noch als genreähnlichen Vertreter die Crew aufgeschrieben. Das haben wir ja jetzt noch nicht gespielt. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Es ist ja ein kooperatives Stichspiel, was es halt viel mehr schafft, stärkere, unterschiedliche Missionsziele einzubauen. Das hast du hier halt nicht. Ne? Am Ende ist das Ziel immer dasselbe. Ja, du darfst halt am besten kein rotes Kabel durchtrennen, dass die Bombe explodiert und du darfst halt, der Zünder darf nicht auf rot rutschen. So. Und bei die Crew zum Beispiel schafft es das halt durch eben unter anderem auch, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, durch ein bisschen mehr Lore, durch ein bisschen mehr Story. Mhm. Und wenn es nur eine Seite in so einem Regelheft ist, schafft es halt viel mehr Immersion zu schaffen. Das ist, glaube ich, so das, was mir bei Bombusters hauptsächlich auch fehlt.
Ja. Jetzt haben sie natürlich noch, und das ist was, das, was ich auch nicht unterschlagen möchte, sie haben ja versucht, mit so ein paar Audio-Files Lore reinzubringen oder eine kleine Story reinzubringen. Grundsätzlich ist das ja keine schlechte Idee. Also du hast plötzlich irgendwie QR-Codes, die scannst du, kommst auf eine Seite, dort kannst du ein Audio-File abspielen, was dir so ein bisschen hörbuchartig im Grunde das, was ich von Anfang an gefordert hätte, gibt. Das erklärt dir, wer dein Feind ist, warum du da jetzt bist. Also du bist dann beispielsweise bei einem der ersten so in einer Höhle, wo dann einen Endgegner triffst, der dir erklärt, dass das passiert und so weiter. Und gibt dir halt so ein bisschen eine Story an die Hand. Das kommt halt aber gefühlt nach 10 Stunden Spielen das erste Mal. Also viel zu spät, da hatte ich das Ding storytechnisch komplett verloren. Da bist du schon längst nur noch am Denken in Zahlen und Plättchen und hast schon längst vergessen, warum du das da machst, ob das eine Bombe ist oder was auch immer. Du versuchst Zahlen zu finden. Du bist schon komplett raus. Und hast halt bis dahin auch noch kein Stück Story erlebt. Und dann kommt das plötzlich. Und das ist für mich eindeutig zu spät an der Stelle und zu wenig. Ich find's nett, dass sie es grundsätzlich versuchen, aber es macht's nicht mehr gut.
Ja, ist vielleicht eine gute Überleitung auch zu dem Punkt, wo ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber mich beschwert habe, aber möchte das einfach nochmal sagen, dieses Thema Immersion in das Spielgefühl oder auch in dieses generelle, ich fühle mich, als wenn ich ein Bombenkommando bin und versuche, da Bomben zu entschärfen. Also das ist für mich so wirklich der kontroverseste Punkt bei dem Spiel, weil das mechanisch zwar alles super funktioniert, ne? Da haben wir jetzt ja auch durchaus länger drüber gesprochen, aber thematisch funktioniert es für mich halt sowas von 0,0. Ich fühle mich halt null, als wäre ich halt irgendwie eine Katze und wäre hier irgendwie Bombenentschärfer und versuche jetzt hier eine Bombe zu entschärfen. Das funktioniert für mich wirklich absolut überhaupt nicht. Und es hat kaum ein Spiel bisher so wenig geschafft wie Bombusters, dass ich ja wirklich nur diese Zahlen auf diesen Plättchen, klar ist da so ein kleines Bild von einem Kabel drauf, aber die sind ja auch viel zu klein, um da irgendwie Immersion zu schaffen, sondern es ist wirklich eigentlich nur ein Puzzle. Es ist ein Puzzle und du versuchst dann ja zusätzlich auch noch mit diesem, aufgrund des Kommunikationslimits, ja auch wirklich nur durch so Deduktionselemente versuchst du dir gegenseitig Hinweise zu geben, aber du fühlst es ja nicht, ne? Also du fühlst ja nicht, dass du da jetzt gemeinsam Kabel durchschneidest oder irgendwie eine Bombe entschärfst, ja. Und für mich der Punkt, der dann noch on top kommt, der das auch nochmal, das ist so ein bisschen die Kirsche obendrauf, dass es gibt ja diese Zündermechanik, das ist ja auch auf diesem Spielbrett, was ja dabei ist, wo du quasi ja wie so ein Glücksrad mäßig immer eins weiter nach unten gehst, wenn du ein falsches Kabel durchgeschnitten hast. Und gerade beim Zweispielerspiel waren das ja nur zwei Felder quasi, die, und das heißt, du durftest eigentlich nur einen Fehler machen, beim zweiten ist die Bombe explodiert. Und was ich da halt, wir haben jetzt schon öfters gesagt, ich bin kein Freund von vorgelagerten Zeitlimits, die dich immersiv nicht reinführen. Aber wäre das nicht, und das ist jetzt mal wahrscheinlich so eine Hot-Take-Frage an dich, aber wäre das nicht hier charmant gewesen, dass du anstatt von diesem komischen Rad, das du bewegst, wenn du ein falsches Kabel durchschneidest, halt wirklich ein Echtzeitelement, aber wirklich eher so ein Zeitdruckelement mehr generierst, als dass du einfach, weil du kannst dir ja unendlich Zeit lassen. Ich kann mir ja 20 Minuten Zeit lassen und das ist halt das, was ich meine mit dieser fehlenden Immersion. Bei einer Bombe will ich doch diesen Druck haben, dass ein Timer runterläuft oder dass diese Zündschnur abbrennt oder so. Das ist ja hier, das wäre ja auch ein Element gewesen, was dich irgendwie hätte immersiv reinbringen können, aber gibt's ja hier auch nicht, sondern hier ist es ja wirklich nur, als ich überlege eine halbe Stunde, wähle bei Lars ein Kabel aus, zeig auf ein Plättchen und du sagst mir, es ist aber nicht die 10, sondern es ist die 8. Und dann denkst du mir, ja, scheiße. Und dann geht das Glücksrad halt eins runter und beim nächsten Mal explodiert die Bombe halt. Und das ist halt immersionstechnisch für mich ein Volldesaster, weil das funktioniert halt absolut gar nicht. Und ich fühle das halt auch absolut nicht. Und deswegen hier die Frage an dich, wie du das siehst. Und gerade mit diesem Zeitlimit, was ich gerade angesprochen habe, ja, wir sind davon keine Fans, aber hätte das hier nicht vielleicht dazu geführt, dass du dich immersiv damit mehr auseinandersetzt?
Jetzt fragst du natürlich genau den Richtigen, ob er nicht lieber ein Zeitlimit gehabt hätte.
Ich weiß.
Ich kann den Gedanken verstehen. Ich weiß nicht, ob es mir gefallen hätte, aber ich kann den Gedanken grundsätzlich verstehen. Ich habe noch ein viel simpleres, immersives Problem mit dieser Mechanik, die du angesprochen hast, mit diesem, wenn ich ein falsches wähle, dann rückt es eins weiter. Warum? Wenn ich ein falsches wähle, explodiert die Bombe. Was soll, weißt du, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, ja. das als Mechanik reinzubauen, okay, aber ich lasse mich auf dieses Gedankenexperiment mal ein mit diesen Zeitmechaniken. Das wäre dann so Echtzeit, der Gedanke, so ein Echtzeitelement zu haben, das vielleicht sogar ähnlich wie bei einem Schachspiel hast, dass du oder eine kleine Sanduhr drehst und eine Zugzeitautomatik reinbringst oder so Geschichten. Es hätte vor allem dieses verkopfte Herangehen gelöst. Die Frage ist, ob es das Spiel besser gemacht hätte, weil dann wäre es ja noch karnevaliger oder kirmesiger gewesen, weil dann hättest du irgendwann gesagt, ja, das und hättest drauf gezeigt und wenn es schief geht, naja, dann halt nicht. Das ist so mein Problem mit diesem Gedanken, aber grundsätzlich wäre es natürlich ein Aspekt gewesen, es anders zu machen, ja.
Ob es das besser gemacht hätte, würde ich auch ein großes Fragezeichen dran setzen, aber du würdest das doch immersiv viel mehr fühlen. Du willst doch, wenn du eine Bombe entschärfst, musst du doch Zeitdruck haben ohne Ende, weil du denkst dir doch, keine Ahnung, in Filmen, wo halt irgendwie ein Timer runterläuft von 5 Minuten oder irgendwo in älteren Filmen, wo halt eine Zündschnur langsam abbrennt oder so. Das, also ich bin auch kein Freund davon. Aber ich hatte so ein bisschen ja über diese fehlende Immersion gesprochen. Ich glaube, dass das ein Element gewesen wäre, wo du halt diesen Druck mehr spürst, dass du halt denkst, okay, ah fuck, die Zeit läuft runter und so. Ob das Spiel jetzt viel besser gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber es hätte zumindest dafür gesorgt, glaube ich, dass ich das mehr fühle und mehr diese Immersion des Spiels habe und dass es sich halt nicht anfühlt wie ein abstraktes Puzzle.
Na, das stimmt. Aber ich kann diesen Reigen mit fehlender Immersion halt gerade weitermachen. Also wir hatten vielleicht mal ganz kurz, wir hatten keine Story, die uns reinbringt. Wir haben so der Ziel des oder der wenn wir einen Fehler machen, erzeugt, ist halt völlig fehl in der Immersion. Der fehlende Zeitdruck für eine Bombe tickt runter, fehlt uns, keine Immersion. Und für mich die Kirsche auf der Sahnetorte ist dann am Ende noch, dass unsere Charaktere halt alle identisch sind. Wir sind ein Bombenteam und es wäre so einfach gewesen. Gib doch einfach jedem Charakter eine eigene Fähigkeit, die erklärt, warum er Teil dieses Bombenteams ist. Und nee, wir haben alle diesen komischen Detektor, wir haben alle dieselbe Sonderfähigkeit, wir sind alle identisch und im Grunde kannst du auswählen, was du willst, halt so ein bisschen nach Gutdünken. Du hättest halt so schnell mit einer Varianz, hättest noch unterschiedliches Gameplay erzeugen können durch unterschiedliche Charakterkombinationen und damit Fähigkeitenkombinationen. Hättest immersiv erklären können, wer das ist, warum er dabei ist, was seine Spezialfähigkeiten sind. Vielleicht sogar das Level machen können, wo der und der besser geeignet sind und der besser geeignet sind, was auch dann immersiv erklärbar wäre oder so. Weißt du, wo vielleicht ein Zeitdruck und deswegen ist einer, der vielleicht einen Fehler machen kann, der sich nicht auswirkt, besser. Weißt du, so einfach gedacht, so als Idee. Es wäre so einfach gewesen, da was draus zu machen und stattdessen so eine billige Ausfahrt zu nehmen, finde ich echt lame.
Ja, einfach schade. Auch hier wieder, wie du sagst, so ein bisschen das wieder so eine vertane Chance. Weil auch das hätte ja potenziell dafür sorgen können, dass du dich mehr mit deinem Charakter immersiv in dieses ganze Szenario, ich bin ein Bombenentschärfungskommando, damit irgendwie identifizieren kannst. Ne? Das ist wirklich schade. Was man vielleicht noch zur, in Anführungszeichen, Verteidigung oder fairerweise ja noch erwähnen kann, ist, dass es trotzdem ja sowas gibt, wie sie nennen das, glaube ich, Teamausrüstung. Das sind ja auch Karten, die du dann nach und nach auch freischaltest im Rahmen der Szenario-Progression. Da gibt es ja dann auch in diesen Überraschungsboxen, kommt dann noch mehr Stuff dazu. Und das sind quasi auch nochmal so Gadgets, die dann einer von uns meistens benutzen kann, um so ein bisschen Support zu geben. Ne? Du darfst, weiß nicht, ob du da vielleicht ein, zwei Beispiele hast aus dem Kopf, aber diese Teamausrüstung sorgen halt dafür, dass, also du musst erstmal Bedingungen erfüllen, um die überhaupt erstmal freizuschalten in deinem Run. Aber sobald du die halt erfüllt hast, kannst du sie halt nutzen, also egal wer. Und das ist ja so ein bisschen so, kann man dann sagen, okay, es gibt zwar ein Kommunikationslimit, aber da hast du ja so ein bisschen Kooperation, dass du dich dann irgendwie abstimmen kannst, okay, wer nutzt das jetzt und wo macht das Sinn? Ja, weiß nicht, das ist ja so immerhin ein Element, wo du sagen kannst, okay, Ja, hast du so ein bisschen Support nochmal mit dabei.
Ja. Mir fallen gerade nicht so viele ein. Eins, was mir zum Beispiel einfallen würde, ist, man kann den Zähler wieder eins zurückdrehen, dass man einen Fehler mehr machen könnte und so. Aber auch da, und da hast du gerade wieder einen Punkt angesprochen, vielleicht bin ich auch gedanklich viel zu sehr bei vertane Chancen. Es gibt Bedingungen, die man erfüllen muss. Beispielsweise, man muss zuerst ein Achterkabel durchgeschnitten haben, bevor man eine Ausrüstung nutzen kann. Warum? Fügt das Ganze doch irgendwie logisch in das Szenario ein. Sag halt, wenn du schon fünf durchgeschnitten hast, fünf Kabel, dann kannst du jetzt dieses Ding nutzen, weil dann hast du jetzt die Fähigkeit, da fühlst du dich sicherer und du kannst einen Fehler mehr machen oder irgendwie sowas. Erklär's doch mal ein bisschen innerhalb des Szenarios oder innerhalb der Lore, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen möchte. Aber so ist es halt so beliebig. Du hast halt irgendwelche Zahlen da drauf und wenn du halt das Pech hast, dass die Kabel so stehen, dass du die 8 einfach erst ganz zum Schluss hinkriegst, dann kannst du die ganze Ausrüstung nicht nutzen. Und jo, super, dass ich das hatte.
Ja, ich denke generell ist es halt einfach, wie du sagst eben auch, ne, sind es halt so viele vertane Chancen oder so viele Sachen, die man halt hier gerade so, also für mich ist es halt wirklich so dieser Hauptkritikpunkt, diese fehlende Immersion, diese doch sehr starke Abstraktheit des gesamten Spiels. Aber wir haben jetzt so, ja doch, für mich auch ein bisschen überraschend negativ auch dann über viele Elemente gesprochen. Trotzdem ist es ja kein scheiß Spiel, ne? Also gerade mechanisch funktioniert es ja, du hast ja auch gesagt, gerade so auch motivationstechnisch ist es ja wirklich ein Ding, wo man wirklich sagen muss, das trägt auch. Und es trägt, obwohl es so viele Elemente hat, die wir kritisieren.
Ja, man muss sich halt so ein bisschen, also ich musste mich erstmal so ein bisschen von diesem Gedanken lösen, wir sind ein Bombenentschärfungsteam. Wenn du das Spiel als so Puzzlespiel siehst und oder als gemeinsames Deduktionsspiel, das, was es ja ist, in dem funktioniert es in meinen Augen hervorragend. Also wenn es wirklich darum geht, dass du dich hinsetzt und du so miteinander versuchst, dieses Rätsel zu lösen, da funktioniert es. Es funktioniert halt in dem ganzen aufgesetzten oder drumherum gebauten Story-Gedanken nicht. Und das waren ja auch so die Hauptkritikpunkte, die wir dazu hatten. Also ich sehe schon die ersten Kommentare nach, wenn die Folge draußen ist, sehe ich schon kommen mit, oh, ihr redet die ganze Zeit so schlecht und am Ende sagt ihr, es ist eigentlich kein schlechtes Spiel. Es ist halt in dem, was es drumherum aufbauen möchte, versagt es in meinen Augen komplett. In dem reinen Gameplay funktioniert das Spiel und es hat auch richtig Laune gemacht, das mit dir zu spielen und es hat auch motiviert, das mit dir zu spielen. Aber da muss man halt auch Bock drauf haben und einfach wissen, dass es ein Puzzlespiel ist, wo man versucht, so gegenseitig sowas zu lösen und die Zahlen 1 bis 12 zu finden. Das ist das Spiel.
Ja, würde ich gerne auch gleich im Fazit nochmal ein bisschen drauf eingehen, ja, auf das, ja, was du gerade gesagt hast. Weil, also es nimmt mein Fazit tatsächlich schon so ein bisschen vorweg, aber sorry. Ich bin da mehr oder weniger komplett bei dir, ja, das kann ich ja schon mal spoilern. Aber, also ich weiß nicht, so generell, meine Liste sind wir jetzt durch. Ich weiß nicht, hast du noch Punkte?
Ich habe auch gerade mal durchgescrollt, Varianz der Charaktere war mein letzter Punkt. Für mich wären wir auch durch.
Und nun das Fazit.
Ja, jetzt hatte ich es ja eben schon gesagt, dass mein Fazit schon ein bisschen vorweggenommen wurde von dir eben am Ende. Aber es ist so ein bisschen, wie du am Ende eben des Gameplay-Teils auch gesagt hast, ja, dass wenn wir hier ausblenden oder wenn ich hier ausblende, dass wir ein Bombenentschärfungskommando sind und die Prämisse des Spiels ist, dass wir Bomben entschärfen. Wenn ich das ausblende, dann ist es ein gutes Spiel. Es funktioniert mechanisch gut. Es hat sicherlich auch einige Schwächen. Über die haben wir jetzt auch zuhauf gesprochen. Aber gerade wenn man diesen ganzen Immersions- und Abstraktheitsaspekt rauslässt, über den wir ja jetzt auch fast eine Stunde im Gameplay gesprochen haben, dann ist es wirklich ein gutes Spiel. Weil ich sehe ja jetzt auch schon, das hast du ja eben auch am Ende schon gesagt, ich sehe ja jetzt auch schon die Leute bei uns auf den Discord kommen und sagen, wie gut sie Bombusters finden. Weil, und das haben wir ja am Anfang auch in den Fakten schon gesagt, ist ja offensichtlich einen sehr positiven Leumund hat, ne, mit irgendwie Platz Top 100 in Boardgame Geek, Platz 13 oder 12 bei den Familienspielen und so. Das ist ja auch gut, ne? Das ist ja sicherlich auch so und auch sicherlich zu Recht. Trotzdem tue ich mich halt schwer damit, das halt wirklich komplett auszublenden. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast das für dich halt irgendwann gemacht und es hat auch geklappt dann und dann hat es auch Bock gemacht und dem würde ich auch zustimmen. Trotzdem hat das Spiel ja einiges an Prämissen, ne, Bomben entschärfen und dieser Deduktionscharakter und so, den das halt einfach nicht erfüllt. Ja, und dann die fehlende Story, die fehlende Lore, dann finde ich jetzt persönlich, sieht es jetzt nicht unbedingt geil aus, ne? Das ist aber mein persönliches Ding. Doch, das kann ich halt für mich persönlich nicht außer Acht lassen. Deswegen, ja, habe ich mich jetzt auch so ein bisschen schwer getan, so ein bisschen über beim Fazit jetzt drüber nachzudenken, wie ich das Spiel jetzt insgesamt bewerten möchte. Aber ich finde, du hast jetzt am Ende eben, ne, hatte ich ja eben gesagt, ganz, ganz gut zusammengefasst, dass es alles in allem schon ein gutes Spiel ist. Es funktioniert mechanisch, es ist nirgendwo broken und diese Mechanik macht auch Spaß, wenn man sich darauf einlässt und dieses ganze andere eben ausblendet.
Ja, also ich habe es ja de facto schon am Ende des Gameplay-Teils gesagt. Das ist, für mich ist es so ein bisschen, du hast vorhin diesen Vergleich mit, oder du hast beim Artwork den Vergleich mit Romy Cup gebracht. Wenn ich halt alles rauslasse und es runter reduziere auf ein Spiel mit, ich versuche die Zahlen 1 bis 12 zu finden. Und das versuchen wir in einem durchaus anspruchsvollen, schwierigen Kontext. Und es ist gar nicht so easy zu machen und wir werden auch ein paar Mal scheitern und arbeiten uns da so durch und entwickeln. Und das passiert ja auch. Man hat ja als Spielgruppe, das habe ich auch dreimal erlebt, einen gewissen Entwicklungsaspekt dabei. Man entwickelt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was meint der andere. Und das ist schwer zu erklären, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat. Alle, die es gespielt haben, werden genau wissen, was ich meine. So, man hat zwei Einsen links in seinem Kabelhalter stehen. Jemand sagt, oder ich möchte bei dir eine Eins lösen, dann nehme ich halt nicht die ganz äußere Eins, sondern die daneben, damit du daraus schlussfolgern kannst, da ist noch eine Eins zum Beispiel. Und diese Sachen, diese kleinen Kniffe und davon gibt's noch viel mehr, das entwickelt man für sich im Zusammenspiel, die Gruppe entwickelt sich da so ein bisschen weiter und man reduziert es auf, wir versuchen die Zahlen 1 bis 12 zu finden. Punkt. Dann ist das ein cooles Spiel. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, es zu spielen. In jeder Gruppe, in der ich es hatte, es hat genug Anreiz geboten, immer weiter zu spielen und es hat immer so dieses, man wollte nicht aufhören, so einen gewissen Suchtfaktor entwickelt. Das hat super funktioniert. Dafür muss ich aber ausblenden, dass das Ding Bombbusters heißt, dass wir ein Bombenentschärfungsteam sind und dieser ganze Schmuh drumherum gemacht wird. Vielleicht hätten sie es wirklich komplett runter reduzieren müssen. Vielleicht wäre das sogar noch cooler gewesen.
Ja, und das hat ja durchaus einige unique Twists, ne? Wie du gerade gesagt hast, ne? Wenn man das ausblendet, dass das Ding Bombbusters heißt und was man hier eigentlich sein möchte und sein will, dann hat das ja wirklich auch von den Spielmechaniken her unique Twists, die bisher noch nicht so viele andere Spiele hatten, weswegen es ja auch zum Spiel des Jahres gewählt wurde. Und du hattest ja, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, in unserer Krakel-Orakel-Folge diesen Hot Take gebracht, so hätte Krakel-Orakel das Spiel des Jahres werden sollen und nicht Bombbusters. Und das jetzt, nachdem wir Bombbusters ja auch gespielt hatten, würde mich da mal deine Meinung interessieren. Aber also ich finde schon, dass von diesen uniken Twists her, da Bombbusters einfach noch ein bisschen mehr liefert als jetzt ein Krakel-Orakel, oder wie siehst du es?
Krakel-Orakel ist das speziellere Spiel, finde ich. Aber Bombbusters ist so für mich das vollendetere Spiel, also das komplexere, das umfangreichere, das in sich mechanisch besser geschlossene Spiel. So würde ich es vielleicht sagen.
Sehe ich tatsächlich auch so. Ja, und jetzt den einen Punkt, den ich mir jetzt noch aufgehoben habe fürs Fazit, ist das Thema Wiederspielbarkeit. Ne, wir hatten ja schon gesagt, es gibt insgesamt 66 Szenarien. Die sind auch alle unterschiedlich. Jede Mission hat ein unterschiedliches Missionsziel und so. Und man muss ja schon erstmal sagen, dass das so grundlegend erstmal funktioniert, dass da ganz viel Content drin ist, ganz viel Wiederspielbarkeit, zumindest was die Missionsvielfalt angeht. Ne, wir haben jetzt im Gameplay-Teil schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das Missionsdesign finden und wie unterschiedlich das halt wirklich faktisch ist. Trotzdem hast du ja doch einiges an Wiederspielbarkeit, sage ich mal, jetzt im Vergleich zu einem Unlock oder einem Escape-Game oder sowas, ne? Das, weil du halt einfach viele verschiedene Missionen hast, ne? Und ein gutes Tutorial. Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, dass ich ja auch während des Gameplay-Teils schon gesagt habe, dass ich nicht finde, dass es ein Gateway-Game ist. Trotzdem wäre das halt ein Spiel, wo ich so vielleicht mit SpielerInnen auch mal auf den Tisch bringe, die halt schon ein bisschen Spielerfahrung haben, die das aber vielleicht noch nicht kennen, weil da kann es halt schon zünden, weil das halt so ein paar unique Sachen hat, hatten wir eben auch gesagt. Ja, aber jetzt so als reines Gateway-Game würde es für mich halt zum Beispiel nicht funktionieren für Leute, die noch gar nicht so wirklich im Hobby drin sind. Und ja, wie siehst denn du das so, diese, wenn wir mal über die Zielgruppe des Spiels sprechen?
Ja, habe ich ja schon gesagt, da tue ich mich sehr schwer damit, umso länger ich drüber nachdenke. Boah, also vielleicht erstmal zu diesem Wiederspielgedanken und Hot Take, aber und steinige mich gerne dafür und auch gerne die Community. Aber ich würde sagen, ich habe eher Bock, die 21. Stunde Bombusters zu spielen, als die 21. Stunde Tainted Grail zu spielen. Weil irgendwie schafft es das, dass ich eher den Reiz habe, nochmal eine Runde zu spielen, als ich bei so einem Storyklopper, ich nehme jetzt Tainted Grail nur als Beispiel, als so Storyklopper, der mich verloren hat, weiterzuspielen. Weil das schafft das Spiel in meinen Augen schon, dann immer diesen Gedanken zu bringen, ja, noch eine Runde tut nicht weh, lass mal nochmal versuchen oder lass mal nochmal rangehen. Also das schafft das Spiel. Wenn man so die Gruppe gefunden hat, in der man das spielen oder in der man das gespielt hat oder gewohnt ist zu spielen, dann funktioniert das für mich fast unbegrenzt.
Ja, es ist halt kein Spiel, also für mich persönlich, also deswegen, da würde ich mich vielleicht so ein bisschen von dir abgrenzen. Für mich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Spiel ist, welches du in einer Gruppe 50 Stunden spielst, sondern schon so ein Spiel ist, was du vielleicht Gruppen, das hast du jetzt ja auch ein, zwei Mal schon gemacht, wo du kleineren Gruppen eben an so dieses Hobby vielleicht ranbringen willst. Ne? Nicht unbedingt als Gateway-Game, sondern eher so als Leute kennen halt vielleicht schon ein paar Spiele, ein paar Spielkonzepte und so. Und da finde ich es tatsächlich ganz gut, dass du es so als Spiel nimmst, so als nächste Ebene, sage ich mal, als Brücke zwischen Familienspiel und Kennerspiel. So da würde ich es tatsächlich einordnen bei mir. Mhm.
Und dann kommt aber und dafür habe ich mich jetzt gedrückt und komme selber wieder darauf zurück, weil ich ein Idiot bin. Ich hatte mich eigentlich schon fast rausgelavedert aus dem Gedanken, für wen ist es was? Kannst du es dir, vielleicht frage ich dich einfach mal ab, kannst du es dir vorstellen, in einer Spielegruppe, beispielsweise du hast eine Frosthaven-Gruppe, ja, wo ihr es spielt, das da zu spielen, bevor, also als Einstieg in den Abend, bevor ihr anfangt?
Ja.
Auch mit der Prämisse, dass du die Leute erst reinbringen musst in das Spiel?
Ja, weil das relativ simpel wird, weil das alles Vielspieler sind.
Okay, also dafür ist es dann scheinbar geeignet. Also dass man einfach sagt, mal so eine Abwechslung aus dem Abend rauszukommen, in den Abend reinkommen, da könnte man eine Runde spielen.
Genau, trotzdem sind wir bei den Frosthaven-Runden, wir sind insgesamt 4 Leute, aber meistens, und wir treffen uns alle 2 Wochen, meistens ist halt irgendeiner nicht da. Das ist ja bei Frosthaven trotzdem machbar, dass man dann eben nur zu dritt spielt, manchmal waren wir zu zweit, meistens sind wir zu zweit oder zu dritt. Und da würde ich diesen Schwenk machen, was wir vorhin schon gesagt haben. Ich würde das Spiel niemals empfehlen, zu zweit oder zu dritt zu spielen, sondern wenn, dann zu viert oder zu fünft.
Ja.
Einfach aufgrund dieser Tatsache, was wir am Anfang schon so ein bisschen besprochen hatten mit diesen, wie heißen sie nochmal, diese Bombenhalter, Kabelhalter. Genau. Dass du da halt immer, wenn du zu zweit oder zu dritt spielst, hat halt einer immer mindestens 2. Oder mindestens einer hat 2 und das ist, finde ich, halt einfach beknackt. Und das haben wir jetzt auch schon häufiger gesagt. Auch das klappt immersiv gar nicht. So, und da ist deswegen da diese einzige Prämisse vielleicht, die wo es halt nicht hat in meiner Frosthaven-Runde, weil wir da eben meistens nur zu zweit oder zu dritt sind, das würde halt meiner Meinung nach, würde ich es dann nicht nehmen.
Okay. Gehen wir davon aus, die Gruppe ist groß genug. Also eine Expertengruppe zu viert in den Abend rein, aus dem Abend raus, funktioniert. Als Spiel für eine Familie. Das Szenario, was ich vorhin gemalt habe. 2 größere Kinder, 2 Erwachsene. Und man spielt das halt immer mal wieder, so wie sie vielleicht auch Rommy spielen oder was weiß ich, Jenga oder weiß der Teufel, was man da alles spielen kann in als so Familiengruppe. Und dann über einen längeren Zeitraum immer mal wieder Bombusters. Glaube ich, könnte auch funktionieren.
Ja.
So, dann hätten wir schon mal 2. Als Partyspiel hatte ich vorhin mal ins Spiel gebracht, sehe ich es nicht.
Nee, ich auch nicht. Ja.
So, unsere Gruppe, wir sind zu zweit, so 2 Spieler, da kenne ich genug Spiele, die ich lieber spielen würde, als in einer Zweiergruppe das Spiel auf den Tisch zu bringen.
Was würdest du sagen, jetzt zum Beispiel, also auch nochmal als Beispiel, du kommst mit deiner Frau Silvester bei uns vorbei und wir spielen das Ding zu viert mit unseren beiden Frauen?
Es wäre halt die Frage, ich würde es nicht als, also mit unseren beiden Frauen würde ich es nicht als kompletten Einstieg machen. Ich würde es vorher mit meiner Frau gespielt haben wollen und du mit deiner, damit wir nicht anfangen, das Spiel an dem Abend zu lernen.
Na.
Da hätte ich keine Lust drauf. Und ich glaube, das würde den beiden auch keinen Spaß machen. Was es dann halt schon wieder schwierig wird, also schwierig macht. Also so, da sind wir wieder bei diesem Punkt, es ist kein Gateway-Game. Also die Leute da reinzuführen, ist mit dem Spiel, finde ich, schwierig. Wahrscheinlich gibt es genug, die damit auf ein höheres, ja, höheres Spiellevel, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber oder prätentiös, aber die auf ein expertigeres Level gekommen sind damit. Aber da, finde ich, hat es nicht seine Stärke. Und da braucht man halt auch einen längeren Atem.
Ich finde das eigentlich ganz gut formuliert. Ja. Ich glaube trotzdem, das ist ja auch eigentlich so die Prämisse von einem Spiel des Jahres, dass das ja eigentlich für Leute sein soll, um die guten Hobby reinzubringen. Ja. Und ne, wenn wir jetzt mal, wir haben über Sky Team gesprochen, wir haben über Dorfromantik gesprochen, die schaffen das ja sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, als Gateway Game. Und das ist jetzt nicht die Stärke
von Krakel-Orakel.
Auch Krakel-Orakel. Das ist jetzt nicht die Stärke von Bombbusters. Aber trotzdem kann das funktionieren. Und wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass sicherlich einige, bin mal gespannt auf unserem Discord dann, wenn die Folge draußen ist, das auch so bestätigen werden. Ja, das kommt halt wirklich immer auch auf die Gruppe drauf an.
Ja. Also ich tue mich halt immer so ein bisschen schwer. Ich stelle mir statt deiner und meiner Frau, stelle ich mir meistens mal meine Eltern vor. Und der Gedanke, das mit meinen Eltern zu spielen, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Weil da fehlt so ein bisschen dieser Atem, sich erstmal durch ein zweistündiges Tutorial durchzuarbeiten, um das Spiel zu verstehen. Weil da, ich habe zwar gesagt im Gameplay, dass der Einstieg gut gemacht ist und die Einstiegshürde gar nicht so hoch ist, aber sie ist zu hoch für so eine Gruppe, finde ich. Und naja. Aber jetzt, wir haben schon ein paar Szenarien vorgestellt, die funktionieren. Und ich will ja auch nicht sagen, dass man das nicht hinkriegt. Also wenn man so eine WG ist und das mal zocken will oder so, das funktioniert schon. Und wenn man ein bisschen Erfahrung mit Brettspielen hat, dann kommt man da auch ganz gut rein. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Riesenrätsel aufgibt und man wie bei Agemonia erstmal ein 5 Stunden Hörbuch hören muss und danach so ein 4-stündiges Regelstudium machen muss, um das zu spielen. Das ist ja Schwachsinn, da kommt man besser rein auf jeden Fall.
Ja, und du hast ja schon einen Punkt. Ja. Da ist ja zum Beispiel jetzt Krakel-Orakel komplett anders. Weil Krakel-Orakel habe ich in meiner Familie auch auf den Tisch gebracht, das erkläre ich in 1,5 bis 2 Minuten und wir spielen das Ding los und müssen kein 2-stündiges Tutorial spielen, bis man mal so voll in dem Spiel drin ist. Ja. Und das, finde ich, macht zum Beispiel Krakel-Orakel anders und auch besser.
Ja, oder meine All-Time-Referenz stand jetzt Sky Team. Was ja für mich eine absolute Referenz an Gateway-Game ist. Das habe ich dir mittlerweile erkläre ich das wahrscheinlich jedem in 3 Minuten und davon spielen wir schon 2 Minuten.
Ja.
Und das funktioniert hier nicht wirklich. Also klar, man spielt dann, aber man spielt halt ein Tutorial, was auch durchaus seine Zeit braucht. Und man wird auch relativ früh relativ viel scheitern. Damit muss man klarkommen.
Ja.
Dann hast du noch einen Punkt, den du anbringen möchtest.
Nö, ich glaube, wir haben jetzt ja relativ lange drüber gesprochen, über Bombbusters. Ist tatsächlich sogar länger geworden, als ich gedacht hätte.
Ja, ich hätte auch tatsächlich gedacht, wir werden 1/2 Stunde kürzer. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle, die bis hierhin zugehört haben, würde mich freuen, wenn ihr uns entsprechende Rückmeldungen gebt. Auch gerne mal zu all den Fragen, die wir ja in den Raum gestellt haben in dieser Folge. Wir haben ja so ein paar Sachen angesprochen, die wo ich auch durchaus verstehe, wenn man das komplett anders sieht oder wo wir auch ein bisschen streitbar sind an den Stellen. Von daher streitet euch gern mit uns. Muss ja auch nicht böse sein. Es kann ja durchaus auch einfach andere Meinungen und die wollten wir auch gerne hören, damit wir ein bisschen besseres Gefühl kriegen. Wir müssen halt auch aufpassen, dass wir nicht ja spielblind werden auf dem Auge, weil das ist halt immer schwierig. Dadurch, dass wir halt so eine Bandbreite an Spielen bearbeiten, kann es halt auch einfach sein, dass wir ja zu einfach oder zu schwierig an manchen Stellen denken. Von daher gebt uns gerne mal da so eine Rückmeldung, wie ihr die ein oder anderen Punkte seht, auch gerne mit Bezügen, dass wir da mal für uns auch als Referenz sehen, wo wir vielleicht Dinge anders sehen als ihr und wo ihr Dinge anders seht als wir. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und damit übergebe ich an dich für die letzten Worte.
Alles klar. Ja, mich würde es tatsächlich auch mal interessieren, wie das Spiel in anderen Gruppen so angekommen ist. Ja, gerade so vielleicht hat es ja auch jemand schon als Gateway-Game. Vielleicht hat es da auch schon funktioniert in manchen Gruppen. Würde mich wirklich mal interessieren, wie du sagst. Ne? Wir sind ja nicht, also wir sagen ja jetzt hier nicht, dass unsere Meinung ist hier immer die richtige. Von daher würde mich das auf jeden Fall interessieren. Und kommt da gerne auf den Discord. Ich sehe ja jetzt auch schon die ersten Leute, die dann sagen, hey, das ist ja auch gar nicht euer Beuteschema. Das sind ja gar nicht die Spiele, die ihr so spielt. Aber ist ja auch nicht ganz richtig. Ja. Wir hatten ja auch schon über Krakel, Orakel, Nekojima, One-Hit-Heroes, Spiele, die in einem ähnlichen Fahrwasser auch von der Komplexität her fahren, ja auch schon gesprochen, auch deutlich positiver gesprochen. Von daher, das Argument würde ich jetzt nicht gelten lassen.
Ja, vor allem ist es ja auch ein Spiel, was wir spielen. Also es ist ja durchaus ein Spiel, was wir gespielt haben, was wir auch überraschend lange gespielt haben und was uns auch Spaß gemacht hat, während wir es gespielt haben. Man darf halt, wie gesagt, nur nicht drüber nachdenken, was es darstellt.
Genau. Ja, das sind noch gute Schlussworte für die Folge heute. Von daher, wie Lars gesagt hat, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Kommt auf unseren Discord und redet da mit uns in den Austausch. Erklärt mal eure Erfahrungen, die ihr vielleicht mit Bombusters hattet. Vielleicht ist es bei euch ja deutlich besser angekommen als bei uns. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Haken an Bombusters. Bin froh, dass wir es geschafft hatten, nach jetzt doch einigen Wochen, wo es schon her ist, dass wir es gespielt haben, auch die Folge jetzt in den Kasten zu kriegen. Und ja, wünsche allen eine gute Restwoche und sage bis zum nächsten Mal.